Hallihallo, Hallöchen, eine neue Folge von BZT ist da und wir begrüßen mit einem tosenden Applaus.
Ich hoffe, du hast jetzt auch diese Soundboards-Geschichte gemacht.
Das war kein Soundboard, das war ich selbst.
Ja, ja, aber das fehlt jetzt sozusagen. Jetzt wäre der Ansatz gewesen. Hallihallo.
Hallihallo, Felix. Schön, dass wir wieder zusammengefunden haben.
Guido, sei dir gegrüßt. Oh.
Felix hat meinen Stuhl mal eben schnell demontiert. So.
Das ist total großartig, das klappt.
Ja, hast du dir vorher alles überlegt, ne?
Ja, ja, ich lese noch.
Der Felix bereitet sich während der Sendung auf die Sendung vor. Das lässt auf, seine Gedächtnisleistung zurückschließen.
Ich bin heute das erste Mal mit Punkten gekommen. Ist dir das nicht aufgefallen?
Ja, aber ich hatte angenommen, dass du dir die gerade spontan überlegt hast.
Das war nicht. Nee. Ich habe tatsächlich seit der letzten Sendung da immer wieder drüber.
Genau, ne? Ach, du hast das gerade wahrscheinlich aus deinem Evernote rauskopiert, ne?
Omnifokus.
Genau.
Naja, immerhin klappte das, ne? Ja. War ja jetzt gerade nicht so der Erfolg, ne?
Bei mir schon. Also auf meinem Handy funktioniert das super.
Ja, aber auf deinem Desktop nicht, ne?
Nee, auf meinem Desktop hat es versagt.
Oh, ich bin irgendwie, wenn ich so mache, übersteuert das.
Ja, das liegt daran, dass.
Nee, das ist komisch.
Dass du ein bisschen laut bist. Ne? Wie, jetzt kann ich dich runterregeln, aber dann bist du halt insgesamt auch leiser. Also, was willst du? Lieber, nee. Dass es so im Schnitt ganz gut kommt, oder? Komm, jetzt spiel nicht am Setup rum, weil das ist halt offenes Herz. Wenn du da jetzt was dran machst, dann hören die Zuhörer gleich wieder nichts.
Gut, 1-2. Ist das hier auch 1-2?
Ja.
Ja, habe ich 1 oder 2?
Du bist 2.
Weil,
sorry, ich bin die 1. So, siehst du, jetzt bin ich sehr, sehr laut.
Ach, das ist die Eingangssteuerung, die ich hier reinkriege. Ja, genau. Ja. Das heißt, du hast dich schon runtergedreht und mich per se schon hochgedreht.
Ja, weil du dein Flummi da immer relativ weit weg vom Mund hast.
Richtig, weil ich auch gucke, dass man nicht.
Ja,
aber. Das Problem bei dir ist ja, du hast den Flummi, wie du ihn nennst, immer direkt.
An der Nase.
An der Nase oder nee,
das
am Mund.
Nicht.
Und deshalb, wenn du lachst, fallen den Leuten immer die Stöpsel aus den Ohren.
Nee. Der Einzige, dem gar kein Stöpsel aus den Ohren fällt, das ist der liebe Herr Wartenberg, weil der hat offensichtlich Schwierigkeiten, überhaupt unser Podcast zu empfangen. Kannst du mir mal sagen, wie man auf die Idee kommen kann, Podcasts mit der Podcast-App zu hören? Da kann man es ja direkt im Browser anhören.
Nee, ich nutze nur die Podcast-App.
Du auch?
Ja, natürlich.
Dann bist du auch so ein Opfer.
Wenn du alle Menschen als Opfer bezeichnen möchtest.
Nicht alle, aber wenigstens die sich irgendwie mit dem bescheuertsten Player dieser Welt rumschlagen.
Nee, du, der ist gut.
Nee, ich finde den furchtbar. Ich finde da nichts wieder. Ich finde, der ist an so vielen Stellen künstlich kompliziert gemacht.
Mir gar nicht. Der ist inzwischen richtig gut geworden. Selbst ein Herr Prittloff hat inzwischen gesagt, ja, so schlimm wäre es gar nicht. Und er hat schön die Kapitelmarken drin und die Kapitel werden sogar jetzt im Text angezeigt, also im Titel. Das heißt, ich sehe.
Herr Prittloff bevorzugt mittlerweile ja sogar Player, die noch nicht mal Kapitelmarken können. Ne? Dieser eine Player, den gerade alle irgendwie so super gut finden.
Overcast? Wie heißt der?
Nee. Overcast ist durch.
Wie ist durch?
Castro. Ne? Wegen der Archivfunktion. Finden alle irgendwie super toll. Ich finde den Player eine Vollkatastrophe, weil der kann keine Kapitelmarken. Mhm. Ich finde, das ist das Killer-Feature überhaupt. Kapitelmarken.
Ja?
Ja.
Mhm. Wusste ich nicht.
Ha?
Nein, Kapitelmarken sind schon nicht ohne.
Sag bloß, du hörst Podcasts von vorne bis hinten durch.
Ja, sicherlich.
Ja, unseren höre ich auch von vorne bis hinten durch.
Nee, den nicht.
Ja,
lass doch mal hier so gucken. Hallo? Du bist einfach, was hörst du? Mit welchem?
Overcast tatsächlich.
Ja.
Aber Overcast macht jetzt Werbung und eigentlich.
Siehst du, das macht er nicht.
Ja, das nervt mich voll an.
Siehst du? Also bin ich zwar Opfer, aber ein nicht genervtes Opfer. Du bist genervt und nicht Opfer. Also.
Schätzelein.
Jeder darf jetzt selbst entscheiden, ob er genervt mit Opfer
oder. Der Podcast-Player, also der Apple-Podcast-Player, macht keine Kapitelmarken.
Doch.
Macht der?
Ja, natürlich. Sonst würde ich den ja nicht nutzen.
Auch bei unserem Podcast?
Keine Ahnung, die tue ich ja nicht.
Ja.
Aber bei allen anderen. Aber das ist eine interessante Frage.
Das macht er eben nicht. Wirst
jetzt,
du gleich sehen.
Jetzt behaupte es nicht, jetzt gucken wir.
Nee, das weiß ich ziemlich genau. Weil ich meine, durch welche Finger glitscht hier jedes handgeklöppelte MP3? Durch meine. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht geht. Weil Tim hat mir irgendwann mal empfohlen, hier, du musst, wenn du Kapitelmarken in der Podcast-App von Apple haben willst, musst du das MP4 zum Standard-Feed umstellen. Mhm. Wenn ich das mache, dann steigen mir aber die ganzen Android-Hörer aufs Dach. Und die sagen, ey, sag mal, geht gar nicht.
Ja, und gut, deswegen, 14% tatsächlich, okay.
Und deswegen habe ich dieses Feed wieder abgestellt, mit dem es möglich wäre, dass man auch in der Podcast-App von Apple Kapitelmarken sehen könnte. Ich könnte das theoretisch mit einem Fingerdruck umstellen. Damit mache ich die Apple-Hörer glücklich. Aber davon gibt es ja ehrlich gesagt auch nicht so viele.
Hä? Natürlich, das sind über 50%.
Ja?
Ja, klar. Also ich finde, du solltest lieber die Menschen glücklich machen. Nee, hat er tatsächlich hier nicht. Die
genau.
Finde ich doof.
Gut.
Also ich würde diesen Podcast dann wahrscheinlich nicht hören.
Nee?
Nee. Und ich ist eh die Frage hier, diese Android-User, diese 14%, die sowas gucken. Mit AntennaPod, BeyondPod, Android-Browser,
ja. Chrome Mobile. Wir können ja mal wieder was am Feed drehen. Ich weiß ja mittlerweile, wie man es machen muss.
Oh, jetzt höre ich mich hier.
Ja, du hast den Podcast noch an. Du musst nur mal die Pause-Taste drücken. Ich weiß ja, wie es geht. Man muss sozusagen ja den Feed-Namen gleich behalten, damit man da sozusagen beim Apple nichts umstellen muss. Und muss nur hier intern in meinem Podlove das wieder umstellen auf das.
Aber du, wenn du diesen Button da, diesen Podlove-Button oder sowas, diesen Feed-Button hast, da kannst du doch auswählen, mit welchem Client und mit welchem Dateiformat, oder nicht?
Da schon, aber die allermeisten abonnieren das hundertprozentig über die
iTunes-Directory. Ja, und jetzt kommt hier ein Trick raus. Die Android-User wahrscheinlich nicht. Das heißt, wenn du den Standard-Feed zum MP3 machst und bietest den MP3-Feed über die Webseite an, sodass die Android-User sich das auswählen können, hast du das Problem ja gelöst, weil die Android-User wahrscheinlich nicht über den iTunes-Store abonnieren.
Das tun sie nicht, aber sie werden trotzdem also die meisten Apps greifen halt auf die iTunes-Directory zu,
Lass doch mal probieren und schauen, was passiert.
Okay, mache ich bis zum nächsten Mal.
Gut,
gibt es das Feed? Nein, das ist einfach umgestellt. Ich habe hab mir irgendwann mal wahnsinnig viel Arbeit gemacht und alle vorangegangenen BZTs auch ins MP4-Format transferiert.
Aber, ja, und offensichtlich werden 3% unserer Dateien, die heruntergeladen werden, ja auch mit im MP4. Ist das verfügbar?
Ja, das gibt es jetzt schon. Ja, das kann man jetzt schon über die Webseite andrücken.
Ach, das heißt, für alle tricky, wer über die Webseite abonniert.
Ja.
Ich mache das jetzt mal live und gucke, ob er recht hat.
Hallo. Wer hat es geklöppelt? Mit dem Munde? Ja, Bit für Bit. Der Herr Brombach. Ja. Du wirst über die Webseite zwei Feeds finden. Das MP3 und das MP4-Feed.
Ich werde das jetzt tun, warte.
Ja. Ich kann in der Zwischenzeit schon mal sagen, was euch heute hier alles erwartet.
Nee, nichts ankündigen, aber wir müssen uns, ach, guck mal hier.
Ja.
Da kann ich auch sagen MP4. Aber das ist natürlich doch wenn fertig. Das, und dann muss ich wahrscheinlich sagen Show URL. Feel free to copy and paste this URL. Ist das dann nur die Episoden-URL?
Nee.
Ja,
nee.
Doch. Erstmal schon.
Nein.
Doch.
Dann hast du es falsch abonniert.
Nein, ich habe es ja noch gar nicht abonniert. Wenn ich jetzt hier auf der Website bin. Wir machen jetzt mal Demo. Ach so, dann gehe ich hier auf Abonnieren erst.
Nein, du hast doch ganz unten den Podlove abonnieren.
Nein, den hast du ja eben im mobilen Browser nicht. Wo ist der denn da? Denn der ist nicht da. So.
Was?
Abonnieren. Jetzt muss ich hier auf Abonnieren gehen.
Das nicht. Das sieht ja alles ganz scheiße aus. Da.
Ja, was kann ich denn dafür? Das ist die mobile Webseite.
Ja, komm, da unsere Hörer sind und Hörerinnen schalten sonst aus.
Ja, das glaube ich nicht. Die sollen das jetzt wissen, oder nicht?
Ja, aber ich kann doch schon mal mit dem nächsten Thema anfangen und du kannst in der Zwischenzeit ein bisschen rumsuchen.
Ja, aber kann es sein, jetzt mal ohne Kack, dass das Abonnieren, doch, hier kann ich klicken.
Ja, und da kannst du auch das MP4
und da kann auswählen. Ich auch abonnieren, aber warum geht das denn nicht auf dem mobilen Browser.
Das muss ich gucken. Ich habe keine Ahnung, warum nicht. Das finde ich aber raus. Also, es gibt auf jeden Fall zwei Feeds auf der Webseite.
Genau, und für alle, die mit dem MP3-Feed, also jeder iOS-Mensch sollte auf der Webseite den MP4-Feed nehmen, weil der hat wahrscheinlich funktionierende Kapitelmarken.
Genau, also solange man das Ganze in der Podcast-App von Apple hören will. Gut, neues Thema? Ja. Thema heute ist, wir wollten das eigentlich der letzte Woche schon
letzten Mal, ne?
schieben, genau, schon machen, ja. Jetzt haben wir es auf diese Woche geschoben. Kompetenz versus Wissen. Also, ich bin im Laufe der letzten Wochen und Monate immer mal wieder über Artikel gestolpert, die sich genau mit dieser Fragestellung auseinandergesetzt haben, Kompetenz versus Wissen. Wir haben das Thema auch schon mal gestreift, als wir die Lobbyismus-Folge mit Schäppler und, wie hieß der andere, Steins Freiherr gemacht haben.
Ja. Und übrigens, wenn ich über die Webseite, also ich nur noch eine kurze Erklärung,
ja.
wenn ich über die Webseite das gehe, also über, ich habe jetzt diese URL tatsächlich auf mein Handy gekriegt über Handover, aber der nimmt auch da die MP3 erstmal. Ist die Frage, kann ich jetzt einfach aus MP3 MP4 machen?
Nein, das geht nicht. Die heißen beide anders.
Der Feed heißt Feed MP3 und der andere heißt Feed MP4.
Ja, meinst
Könnte du? Könnte das sein?
Ich glaube nicht. Ich weiß es jetzt aber auch nicht auswendig und ich will jetzt auch nicht in den Settings gucken.
Breitgestellte Link ist kein gültiger Podcast.
Ja.
Also was immer wir gerade empfohlen haben, dass man da MP4 gehen soll.
Wir schreiben es unter den Podcast oder in die Episode nochmal in die Seitenbeschreibung rein. Genauso wie ich beim letzten Mal reingeschrieben habe, wie das mit dem Einbetten von Podlove-Episoden geht. Ne? Also wenn du zum Beispiel in deinem Blog auf unseren Podcast verweisen willst, habe ich dort beschrieben.
Aber hier ist der Extra-Link. Genau, den kann man also manuell hinzufügen. Mhm. Feed-Podcast ist eigentlich viel, viel schöner noch. Also bildungszukunfttechnik.de Feed-Podcast. Der andere heißt Feed-MP3. Also das ist, aber das ist, es klappt so. Und wenn wir das jetzt in iTunes hinzufügen, nein, keine Play. Ja, du kannst, du wolltest was zur Kompetenz.
Kompetenz versus Wissen. Das habe ich gedacht, ist mal so ein Thema, dem man sich annehmen müsste, weil es eigentlich quer zu allen Bildungsanlässen problematisch oder problematisiert werden kann. Ich mache jetzt mal so einen kleinen Aufriss und danach fangen der Felix und ich an, so ein bisschen darüber zu reden. Also, was ich zusammengetragen habe, ist dieser Kompetenzbegriff, wann kam der eigentlich auf? Irgendwie lässt sich das verorten im Bereich der 90er Jahre. Angefangen hat das so ein bisschen mit dem Bologna-Prozess, also der Vereinheitlichung von Studienabschlüssen. Das Ganze war sozusagen stark getrieben, erstens von der EU und zweitens von der OECD. Die ist relativ schnell auch auf das Pferd aufgesprungen. Die Einrichtungen selbst, die waren da eigentlich erstmal gar nicht im Boot. Das heißt, wenn man sich irgendwie anschaut, welche Player gibt es eigentlich, also welche Interessenten, welche treibenden Kräfte gibt es eigentlich in dieser ganzen Kompetenz, sagen wir mal, Implementierung, dann sind es vor allen Dingen OECD und EU. Und wenn man sich dann nochmal anschaut, mit welchen Interessen will man eigentlich so eine Hinwendung, also so eine Wegwendung von so einer Wissensorientierung und so eine Hinwendung zu so einer Kompetenzorientierung, dann stellt man zum Beispiel fest, so eine Motivation ist Standardisierung von Bildung. Zweite Motivation wäre sowas wie, man will Kompetenzen statt Schulleistungen messen. Das wird ganz, ganz häufig gesagt. Eine Restrukturierung der Bildung unter wirtschaftlichen Vorzeichen ist sozusagen. Ist da
schon eine Bewertung dabei?
Nein, ist eine Bewertung dabei, aber das ist schon sehr deutlich, auch sowohl von der EU-Seite als auch von der OECD-Seite. Die OECD ist ja letztendlich auch nichts anderes als eine wirtschaftsorientierte, sagen wir mal, die nimmt eine sehr wirtschaftsorientierte Blickrichtung ein, diese Organisation. Abkehr von so einer Wissensvermittlung. Also das geht auch ganz, ganz, ganz stark einher mit so einer Abkehr vom Frontalunterricht. Ja, damit einhergehen geht in der Regel auch so. Es geht gar nicht mehr so klassischerweise um das Vermitteln von Wissen, sondern es geht viel, viel stärker um das Vermitteln von Kompetenzen. Und du darfst dich gleich auslassen. Ich versuche sozusagen erstmal zusammenzutragen, was ich in den, jetzt sage ich mal, den Artikeln, die ich dazu gelesen habe, was ich da so an Bild vermittelt. Und es geht um die Kontrolle und Steuerung von inneren Vorgängen. Und bei inneren Vorgängen geht es vor allen Dingen um Vorgänge, die, wie soll ich sagen, so in mir drin passieren. Ja, also dass man also viel, viel stärker, sagen wir mal, auf Verhaltensweisen abhebt. Dann habe ich mich mal gefragt, naja, was ist denn überhaupt die Definition von Kompetenz? Ja, da wird man relativ früh fündig. Noam Chomsky ist ein Kommunikationstheoretiker. Der hat gesagt, Kompetenz ist die Fähigkeit, mit Hilfe eines begrenzten Inventars von Kombinationsregeln und Grundelementen potenziell unendlich viele Sätze zu bilden und zu verstehen. Das heißt, es geht darum, dass man sozusagen lernt zu lernen. Ja? Also du erwirbst sozusagen die Kompetenz, dir eventuell auch dein Wissen selbst anzueignen. Du brauchst sozusagen niemanden mehr, der dir Wissen aneignet.
Das wären die Lernkompetenz. Ganz generell ist eine Kompetenz, kann ja auch Hacken, Ball, Wald sein.
Und aber im Grunde genommen geht es darum, dass du dir über diese Kombinationsregeln alles Weitere sozusagen selbst erschließen kannst. Ja, also den Rest des Wissensraums selbst erschließen kannst.
Könnte man sagen, dass Kreativität und Kompetenz zwei Dinge sind, die immer gemeinsam auftreten?
Genau, in gewisser Weise schon,
würde ich so sagen. Kreativität nicht nur im künstlerischen, sondern im Handlungssinne gemeint wird.
Ja, aber das hat schon irgendwie etwas damit zu tun, dass man viel, viel stärker systemisch eigentlich ein Problem versucht zu lösen. Ja, also viel, viel stärker sozusagen in der Person selbst die nötigen Kompetenzen weckt, um sich, sagen wir mal, einer Problemlösung anzunehmen. Dass man jetzt nicht ein einzelnes Problem löst und sagt, so kannst du alle anderen Probleme auch lösen, sondern dass man eher versucht, die dahinterliegenden, sagen wir mal, Grundregeln zu verstehen, mit dessen Hilfe man Probleme lösen kann. So, ne, wie man das anfängt. Und dass man dadurch eben auch auf einer viel allgemeineren Ebene versucht, sich den Sachverhalten, die einem so täglich in der Welt passieren, zu stellen. Historisch gesehen, das fand ich ziemlich interessant, habe ich, glaube ich, bei der Wikipedia gefunden, wurzelt das Kompetenzkonzept gar nicht so sehr in der Pädagogik oder Bildungstheorie, sondern in der Ökonomie. Das ist aber nur am Rande. Ja? Jetzt fragen wir uns danach, also es geht ne, um Ressourceneffizienz und so weiter. Ja? Ein Großteil der KI hebt in der Regel darauf ab, dass man einer Maschine eher Regeln beibringt, um Wissen zu erschließen, als dass man ihr, sagen wir mal, das Wissen in allen Einzelheiten beibringt. Also die moderne KI zum Beispiel beruht vor allen Dingen darauf, ja, neuronale Netze und so weiter gehen davon aus, dass man einige wenige Algorithmen, also Regeln, zugrunde legt, vor dessen Hintergrund die Maschine dann sozusagen selbstständig lernt. Ob sie das dann wirklich tut oder was da wirklich passiert, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich will nur sagen, das findet man jetzt im Grunde genommen nicht nur in dieser Kompetenzorientierung in der Bildung, sondern das findet man in vielen, vielen anderen Disziplinen auch wieder. So, jetzt gucken wir uns mal die Konsequenzen an.
Ich finde das gerade ganz wichtig. Ich hatte den Gedanken, jetzt muss ich den eben kurz noch reinwerfen, weil das Interessante an dieser ganzen KI-Geschichte ist ja, dass, also da ging es ja letztens um dieses japanische Brettspiel. Wie hieß es?
Go.
Go. Wo die Regeln beigebracht worden sind.
Ja.
Und der Computer hat das dann einfach mehrfach durchlaufen.
Ja.
WhatsApp?
Flugmodus habe ich kurz.
Ja,
und der Computer hat das dann mehrmals
durchlaufen. Finde ich toll. Super. So ein kleines Kind, was es erstmal irgendwas macht.
Nee, ich wollte dich nur erinnern, dass du deinen Flugmodus rein.
Warum? Ha? Ich habe hier LTE-Empfang.
Nee, damit dich keiner anruft, während wir miteinander reden.
Ich ruf doch eh keiner an. So, bist echt gemein.
Jetzt aber zum Thema. Also bei Go?
Bei Go, der Computer, das eben mehrfach durchläuft und dann war eben auch die Frage gestellt worden, inwieweit das KI ist und so weiter. Mhm. Und inwieweit man den also sagen könnte, dass der Computer gelernt hat. Mhm. Und das Interessante ist, bei den Prozessen, die in dem Computer ablaufen, haben wir das gleiche Problem als Wissenschaft. Also ich spreche jetzt nicht aus eigener Erfahrung, sondern haben wir als Wissenschaft das Problem, dass wir vor den gleichen Herausforderungen stehen wie bei Menschen. Wir sehen nämlich die Regel, die am Anfang steht. Dann macht der Computer etwas mit seiner künstlichen Intelligenz und den verschiedenen neuronalen Netzwerken.
Aber wir wissen nicht was?
Wir wissen nicht genau was und sehen dann am Ende nur das Ergebnis. Mhm. Und können sozusagen gerade jetzt, wo wir am Anfang dieser Entwicklung stehen, versuchen, Abhängigkeiten deutlich zu machen oder wie er darauf gekommen sein könnte. Aber den genauen Prozess, der spielt sich tatsächlich in Bits und Bytes einfach durch Strom innerhalb dieses Prozessors findet der statt und wir können den Computer beim Denken, wenn wir das Denken nennen, beim kreativen Lösen, wenn wir das kreativ nennen wollen, das ist ja noch alles sehr, sehr einfach, nicht beobachten. Und das fand ich sehr, sehr spannend, dass also dieser Prozess, der dazu führt, dass man eine gewisse Kreativität bei der Lösungssuche entwickelt, also das, was wir Denken nennen, sowohl bei der Maschine wie auch beim Mensch sich wie in einer Blackbox verhält und auch bei der Maschine nicht kausal voll beobachtbar Vorhersagen auch lässt.
Ja, und jetzt sage ich dir eins, wenn man wüsste, wie das geht, würde man das nicht mehr als intelligent bezeichnen.
Ja, weil es dann eben nicht intelligent ist, genau.
Genau.
Aber das war einfach jetzt nur ein Zwischenspiel, was ich sehr, sehr spannend fand. Okay, alles klar. Also,
wir sind also jetzt so an dem, ich würde jetzt gerne nochmal kurz
worauf willst du hinaus?
Versuchen, deutlich zu machen, welche Konsequenzen die Kompetenzorientierung für die Bildung mitbringt. Ja, also wie äußert sich jetzt diese Kompetenzorientierung? Ich will das noch gar nicht bewerten, überhaupt gar nicht. Also auch wenn es so anklang, als sei es von vornherein schon so eine eher ökonomisch angehauchte, also eine Unterwanderung wirtschaftlicher Interessen des Bildungssystems, darauf will ich überhaupt nicht hinaus, sondern ich versuche im Moment gerade noch deutlich zu machen, wohin hat uns eigentlich diese Kompetenzorientierung geführt? Denn, sind wir mal ganz ehrlich, die letzten großen Vorträge auf der Republika zu welchen Einfluss hat das Internet auf die Bildung, gingen immer davon aus, dass es nicht mehr darum gehen wird, sagen wir mal, Gesetzestexte oder was auch immer auswendig zu lernen und zu können, sondern dass es um ganz andere Kompetenzen geht. Ja, um die Bildschirmrückwand.
Berater.
Berater, ja, so. Ne? Die der Dück, so hat es irgendwann mal so genannt. Ja? Und ich will jetzt halt einfach nochmal versuchen, so ein bisschen zu beschreiben, wohin hat uns diese Kompetenzorientierung, die ja zweifellos sozusagen Einzug in die Bildung gehalten hat, seit den 90er Jahren, wohin hat uns die eigentlich geführt? Ja? So, Punkt 1 ist, wir nehmen eigentlich war, dass in der kompetenzorientierten Bildungsforschung eher ein individualisierter Blick auf das Subjekt und seine Fähigkeiten verstärkt wurde. Also es geht weniger darum, wie Gruppen lernen, als vielmehr darum, wie der Einzelne das tut. Es gibt sozusagen auch damit verbunden eine hohe Motivation, das, was der Einzelne dort tut, in welcher Weise auch immer, zu dokumentieren. Zum Beispiel sogenannte E-Portfolios wollen genau das. Also sie wollen letztendlich, dass der Einzelne oder die Einzelne ziemlich genau beschreiben kann, was sie eigentlich kann. Nicht, was sie weiß, sondern was sie kann oder was sie schon mal gemacht hat, worin sie Erfahrung hat oder was auch immer. Ja? Da gibt es jetzt auch diverse Projekte, auch EU-weite Projekte, die genau das versuchen. Nämlich Das Wissen, was man jenseits von Schule oder wo auch immer erworben hat, dass man das irgendwie, sagen wir mal, für sich selbst verfügbar macht oder gegenüber anderen ausweisen kann. Ne? Also die Mama, die irgendwie 3 Jahre lang auf die Kinder aufgepasst hat, hat in der Zwischenzeit vielleicht irgendwie 25 Dinge gelernt. Oder du hast dir ein Jahr Auszeit genommen und bist ins Ausland und hast da irgendwie Dinge gelernt oder verstanden, die sozusagen jetzt Einzug erhalten können in dein Kompetenzportfolio. Das würde man nicht über ein Zertifikat oder so abbilden können, sondern das würde im Prinzip ja über von offiziellen ausgestelltes Zertifikat abgleichen können. Das ist so ein bisschen auch das Problem, was diese Kompetenzorientierung ja im Moment hat, dass im Prinzip ja nur das als eine Kompetenz gilt, was auch abfragbar ist oder was irgendwie messbar ist. Und irgendwie muss man jetzt auch alles, was man zu einer Kompetenz erklärt, naja, auch irgendwie messbar machen. So. Und deswegen
da, womit so, diese so eine Kompetenz zweite die Sache verliert. Aber
warte kurz.
Denk den Gedanken zu Ende und sag, worauf es hinausläuft.
Es kommt damit in gewisser Weise zu so einer Relevanz von Messbarkeit. Also ich kann sozusagen eigentlich nur noch das als eine Kompetenz ausweisen, was ich auch messen kann. Wenn ich sage, ich kann gut Webseiten gestalten, dann muss man das irgendwie messen können. Ja, im Sinne, und dann gehen die Leute her und schreiben auf ihre Webseite, hier, das sind Leute, für die habe ich schon eine Webseite gemacht, guck sie dir mal an. Ja, und dann kann sich da jeder selbst ein Bild zu machen. Du kannst jetzt aber nur noch schwer kommen und sagen, hier, ich habe den und den Kurs gemacht und deswegen kann ich das jetzt. Weil man eine Prüfung bestanden hat, letztendlich, dass ja eigentlich noch nichts darüber aussagt, ob man das wirklich kann oder nicht. Das heißt ja nur, dass man zu diesem Moment konnte. Ja? Dass der Kompetenzbegriff vor allen Dingen durch einen Qualitätsdiskurs gerahmt wird. Also ich beobachte gerade in der Bildung, auch hier in meiner eigenen Institution, zunehmend eigentlich auf der einen Seite so eine immer verstärktere Ausrichtung auf, wir müssten eigentlich als Institution das, was wir an Bildung machen, messen können, also wie gut die ist. Ja? Wir müssen anderen gegenüber ausweisen, wie gut das ist, was wir machen. Und das geht sozusagen eigentlich einher mit einer Kompetenzorientierung. Und ich weiß noch gar nicht, ob ich das problematisch finde, aber es ist im Moment tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, dass das nicht so einfach ist wie damals bei der Wissensorientierung. Ja? Also bei der Wissensorientierung war das halt irgendwie so, ich konnte mich als Institution insofern messen lassen, dass ich, kennst du diese Vergleichstests, die sie in den Grundschulen machen? Ich glaube, das machen die in den weiterführenden Schulen auch.
Iglu-Studien?
Ja, Iglu nicht.
Ach nee, das war ja mal. Lernstandserhebung.
Diese Lernstandserhebung, genau.
Weiß gar nicht den
Namen. Die werden sozusagen auf Schulebene lassen die sich machen. Die lassen sich auf Landesebene machen, auf Bundesebene machen und jedes einzelne Kind bekommt es auch nochmal zurück. Und man kann sozusagen sich in unterschiedlichen Kontexten vergleichen. Das, was die dort eigentlich machen, ist, die wollen weniger Wissen abfragen, als vielmehr wollen die wissen, können die Kinder eigentlich gescheit Texte lesen im Vergleich zu anderen? Ne? Wie gehen die eigentlich mit so einer Textaufgabe um? Ja? Haben die alle so das gleiche Verständnis davon? Ja? Und da geht man jetzt sozusagen her und braucht, und für die Bildungsinstitution selbst ist diese Kompetenzorientierung jetzt gleichzeitig aber auch sozusagen die Motivation, sich selbst messbar zu machen. Und ich weiß nicht, ob diese Messbarkeit in dieser ganzen Kompetenzorientierung uns nicht irgendwie schadet. Und dann, letzter Punkt, wo es um Konsequenzen geht, immer dann, wenn wir von Kompetenzorientierung sprechen, dann sagen wir, ja, das ist ein ganzheitlicher pädagogischer Ansatz. In einem der Texte, die ich gelesen habe, habe ich zum Beispiel auch gefunden, dass der Mensch eigentlich nichts anderes ist in der Situation, wo er Teil dieser Kompetenzorientierung wird, als eine Zusammenfassung all seiner messbaren und rationell erworbenen Kompetenzen. Soll so viel heißen wie, naja, der, es geht nicht um ganzheitlich, sondern es geht bei diesen Kompetenzen genau um das Gegenteil davon. Es geht darum, dass sie sozusagen ja immer nur einen Teil der gesamtmenschlichen, sagen wir mal, des gesamtmenschlichen Systems abbilden, nämlich zum Beispiel, ist er denn jetzt sozial kompetent? Ist er denn irgendwie, ist er ein kollaborativer Typ? Ist er so, ja? Also das sind sozusagen die Kompetenzen, die man sich jetzt anguckt. Und das hat weniger etwas mit Ganzheitlichkeit zu tun, als vielmehr etwas damit zu tun, dass man sozusagen den Menschen immer auf einzelne Kompetenzbruchstücke reduziert. Und deswegen ist jetzt, sagen wir mal, aus meiner Sicht erstens diese Kompetenzorientierung als solche in Frage zu stellen. Zweitens würde ich persönlich sagen, es hat ganz, ganz häufig die Konsequenz, dass die wissensorientierten Abschnitte in der Bildung runtergeredet werden und nicht mehr eine so große Rolle spielen. Und ich würde sagen, wie so häufig, geht es nicht darum, von einer Wissensorientierung auf eine Kompetenzorientierung umzuschwenken, sondern eigentlich geht das beides Hand in Hand. Und ob wir wollen oder nicht, ist jede Kompetenzorientierung begleitet von einer Anhäufung von Wissen. Also du musst sozusagen in bestimmten Bereichen zu einem Experten werden, um dich überhaupt, sagen wir mal, adäquat in deinen Kompetenzen weiterentwickeln zu können. Ein schönes Beispiel ist Autofahren. Wenn du das Autofahren lernst, dann ist sozusagen, da sind die Kompetenzen, die du brauchst, um in den ersten 10 Fahrstunden dem Verkehr zu begegnen, ganz, ganz andere, als wenn du irgendwie deine 1000. Stunde im Auto verbracht hast, vieles davon Routine ist und du eigentlich diesem Autoverkehr auf einer ganz anderen Ebene begegnest. Die Kompetenzen, die du dann brauchst, um dein Fahrverhalten oder sagen wir mal, dich innerhalb dieses Systems zu reflektieren, sind auch andere. Du fängst schon an zu spielen? Okay.
Du hast Bälle hier, das finde ich ja geil, das habe ich jetzt gerade
gesehen. Ja, das sind Wutbälle.
Ja, super.
Die sind aber eigentlich nicht dazu da, dass man sie hüpfen lässt, sondern die sind dazu, dass man sie in der Hand
hält. Nein, fälscht, ja? Ich mache das Dr. House-mäßig. Jetzt habe ich wenigstens was zu tun.
Willst du dazu was sagen?
Ja, aber ja, ich weiß so nicht, wo ich anfange. Ja, ich habe jetzt ein bisschen
dann,
mitgeschrieben.
Hey, dann such dir jetzt irgendwas raus. Und dann beißen wir uns jetzt daran fest.
Nee, also ich frage mal ganz kurz, möchte jemand, dass wir uns daran festbeißen? Siehst du, keiner. Keiner möchte das.
Ist das
kein Thema? Ich habe mal die Hörer gefragt.
Entschuldigung, ich glaube, dass es in der Bildung.
Nein, es ist kein Thema. Nein. Es ist kein Thema. Es ist kein Thema.
Doch, gerade bei den Leuten.
Lass uns darüber
urteilen. Gerade da, wo es um die Digitalisierung von Bildung geht.
Nein, ist
genau das ein Thema.
Das Problem.
Weil alle Leute nämlich immer nur Kompetenz schwafeln. Und sagen, naja, Wissen ist nicht so schlimm, steht ja alles im Internet.
Ja. Blödsinn. Ja. Also. Nein, ich habe keine Ahnung, du hast mir jetzt hier gerade hier ein Thema einfach präsentiert, ja, ohne es groß anzukündigen und hast.
Entschuldigung, seit letztem Mal ist es angekündigt. Du hast dich nur nicht gut genug vorbereitet. Das ist nicht wahr. Aber ich nehme das auf mich.
Und jetzt muss ich da qualifiziert als Lehrer, weißt du, das sind ja alles Themen aus der Ausbildung, in mehrfacher Hinsicht. Mhm. Und ich bin da einfach nicht mehr drin und das hat verschiedene Gründe. Was will ich dazu sagen? Also die Frage, was ist Kompetenz und welche Bedeutung hat das? Und wir haben ja irgendwie diesen Perspektivwechsel von Input auf Output-Orientierung, das gehört zum Bullshit-Bingo, was wir hier gerade veranstalten, ja dann auch noch dazu. Das Problem, was ich bei allen Kompetenzbeschreibungen habe, ja, so wie die wir in der Schule oder sonst wo formulieren, ist, ja, und das war früher nicht das Ziel?
Genau.
Das heißt, was wir, wenn wir das auf dieser Ebene jetzt nicht mal begriffliche Trennung und sonst was, sondern mal so ein bisschen waschi-wischi machen, war es früher kein Ziel, dass der Schüler kompetent wurde, im Sinne von, dass er handlungsfähig wurde? Haben wir den Schüler früher, bevor wir den Kompetenzbegriff in der Schule in den 70er, 80er, 90er Jahren, natürlich fing es auch massiv an, eingeführt haben, nur mit Wissen beladen und hatten nicht das Ziel, dass er handlungsfähig wird in einer Gesellschaft? Haben wir den Schüler früher mit dem Abitur, mit der allgemeinen Hochschulreife entlassen und hatten nicht das Ziel, dass er handlungsfähig
ist? Richtig, aber wir sind davon ausgegangen, dass die Handlungsfähigkeit ermöglicht wird durch möglichst viel Wissen.
Durch
und heute Wissen. Sagen wir,
das Wissen ist nicht nötig, ihr könnt ja auch direkt handeln. Und da haben wir ein Riesenproblem und da möchte ich gerne Da möchte ich gerne auf den Rahn von Lesch verweisen, den er jetzt vor ein paar Tagen ins Internet ja auch gestellt hat. Was in Schule falsch läuft, glaube ich, heißt das. Hast du den schon gesehen?
Nee, ich habe ihn nur auf der Watchlist stehen.
Weil der ist irgendwie 5 Minuten oder 7 Minuten und der richtet sich da ganz vortrefflich drüber auf und sagt eben, was bringt mir dieses ganze Kompetenzgedönse, wenn ich weiß, wo was steht, wenn ich an der Supermarktkasse nicht überschlagen kann, wie viel Geld ich eigentlich zurückkriege oder sonst was. So, genau. Also das heißt, der macht das aus einer etwas pragmatischen Perspektive und sagt halt, das eine geht halt nicht ohne das andere. Und deshalb, ich bin einfach, also wir haben natürlich daran geglaubt, dass wir Wissen brauchen und dann sei man schon kompetent, haben festgestellt, das klappt nicht. Und was haben wir gemacht? Wir haben das Wissen weggetan und setzen die Kompetenz dahin und sagen, jetzt müssen wir Kompetenz machen. Bleiben, so grundsätzlich mit dieser Perspektive Rucksack beladen. Und dann kannst du wandern gehen und bist für alles vorbereitet gegenüber, lass uns einfach Ausflüge in die Umgebung machen. Dann halte ich die Ausflüge in die Umgebung besser, weil man nämlich tatsächlich das Wandern lernt und nicht nur sich einen riesen Rucksack packt, mit dem man möglicherweise bis zum Nordkap kommt. Also so von der Vergleich her, wenn man die gleiche Vorbereitungszeit hätte. Also das finde ich grundsätzlich ist dieser mit dem Kompetenzbegriff einhergehende Wandel grundsätzlich erstmal als Idee zu begrüßen. Allerdings matcht er halt überhaupt nicht auf das, was wir in Schule haben. Das heißt, wenn wir von Kompetenz sprechen und von Einheitlichkeit und du hast Kompetenz am Anfang definiert als etwas, wo man mit gegebenen, beschränkten Ressourcen eine unendliche Anzahl von Möglichkeiten erschafft, das heißt aber auch mit gegebenen Ressourcen kreative Problemlösungen erfinden kann. Ja. Wenn ich das Ganze dann versuche in einen standardisierten, weil Standards, Bildungsstandards ist ja der Begriff, der so damit einhergeht, auf ein standardisiertes Ergebnis zu bekommen. In den Lernstandserhebungen, in den Zentralabitursprüfungen, in den zentralen Abschlussprüfungen, was auch immer noch da alles auf die Schulen zukommt, dann wird das ein Problem. Weil in dem Moment, wo ich mich auf eine zentrale Abschlussprüfung vorbereite und sei sie auch vom Niveau her inzwischen einfacher, weil standardisiert, weil nur noch den Standard betreffend, ist es trotzdem so, dass meine kreativen Möglichkeiten, das heißt also die Entwicklung einer Kompetenz, eingeschränkt sind, weil es eben darauf ankommt, diesen Standard am Ende zu lernen. Und in dem Sinne ist sozusagen alles, was wir da in der Schule machen und jede Quantifizierbarkeit, also jede Messbarkeit von Output, der durch Kompetenzen geschaffen wird, immer ein Riesenproblem. Allerdings ist das sozusagen jetzt meine Meinung. Wir haben damals hier den Podcast unten im Keller mit Aphelia gehabt, also Marina Weißband, die Psychologin.
Ja. Hatten uns über Messverfahren bei Prüfungen unterhalten.
Genau. Und ich hatte das auch schon, diese Meinung da so vertreten, dass das ja eigentlich nicht funktioniert und auch eben die Analyse, was braucht, also da ging es glaube ich um individuelle Förderung oder sowas. Ja. So, kann ich messen, was ein Kind braucht, damit es besser wird. Und hat sie gesagt, dass eigentlich durch die Prüfverfahren, die es heute gibt, von denen viele gar nicht wissen, dass sie in der Uni eigentlich schon entwickelt worden sind, eine so feine Messbarkeit einfach besteht, die sich einer Kontrolle des Geprüften eigentlich dann auch entzieht. Also ich kann ja jede Prüfung irgendwie so pseudomanipulieren. Und das ist wohl so ausgefahren, dass es dann irgendwie nicht mehr geht, weil es hintenrum durchs Auge in die Brust oder sonst was geht. Aber hey, also ich meine, wir haben, Also ich finde, ich nein, vielleicht sage ich das so, dass ich finde dieses Thema relativ leidlich und würde das lieber von einer anderen Ebene angehen, weil ich glaube, das Ganze wird immer geführt aus der Perspektive, dass wir am Ende schon die Vorstellung haben, wir hätten irgendeinen überprüfbaren Zustand, den wir gerne erreichen wollen.
Genau.
Und das einmal über den Kompetenzweg oder den Wissensweg oder genau. Wie auch immer noch. Und irgendwie ist so die Frage,
Wunderschön. Könnten wir uns darauf einigen, dass wir sagen, eigentlich könnte man die gesamten Bewertungskrampf aus der Schule komplett raushalten. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja gut, aber spätestens wenn sie dann einen Job wollen, ja, oder wenn sie müssen ja, man kann ja auch sagen, Abitur bestanden oder nicht bestanden, das würde doch reichen. Man müsste doch nicht sagen, mit welcher Note und den ganzen Krampf, das sagt doch nichts aus. Bestanden oder nicht bestanden, kommt ins nächste Schuljahr oder macht das eine Schuljahr nochmal oder guckt, dass er in Mathe da nochmal irgendwie nachfasst oder so. Aber im Grunde genommen gibt es eigentlich dazwischen überhaupt keine Abstufung mehr. Das würde auch bedeuten, naja, die Leute, die am Ende rauskommen, die kommen eigentlich nur noch mit einem Zertifikat raus, was sagt, es hat 10 Jahre die Schule besucht. Und über alles Weitere sollen sich dann bitte die Arbeitgebenden
Gedanken machen. Also du meinst Schule ein wenig wie Fahrschule. Auf deinem Führerschein steht auch nicht, wie gut du warst, und du hast deswegen bestanden und fertig.
Genau. Kann man das nicht so machen?
Ja, keine Ahnung, nein, das wird natürlich nicht, weil das ist immer, wir können ja noch nicht mal ein Handyverbot kippen in den Schulen. Also in dem Sinne ist das viel zu viel revolutionär, aber die
Es geht jetzt erstmal um eine Utopie und so eine grundsätzliche, ne, das.
Also das hatten wir schon auf dem Educamp in Aachen. Da erinnere ich mich an die Diskussion mit Jean-Paul Martin, da war der Spannagel dabei, der Marcel war dabei, ich weiß nicht, wer noch dabei saß. Es war so eine Runde von 4, 5 Mann und haben da irgendwie so abends noch einen Podcast gemacht. Müsste vielleicht sogar in irgendeinem Archiv mal liegen. Da ging es um Standards. Also im Sinne von, bis wohin sollte die Schule eigentlich verlässlich sein und wo sollte sie kreativ werden? Mhm. Und da gab es so ein bisschen Unterschiede in der Einschätzung bei Spannagel und mir. So die grundsätzliche Tendenz, wir brauchen eigentlich nicht bis zur 13. Klasse diese starre Vorschreibung des Stoffes, aber es gibt schon, und das war Konsens, so ein Bildungsniveau, in das wir die Schüler durch Schule heben wollen, um von da aus dann zu starten. Mhm. Und diese Frage, wo man dieses Plateau halt einzieht, das ist Sache. Ich würde es nicht nach der 10., nach der 12., nach der 13. Klasse machen, sondern wahrscheinlich irgendwie tatsächlich so 7., 8. Klasse. Mhm. Meine Vorstellung ist, dann kommt diese unglaublich schwierige Phase der Pubertät, wo so Selbstfindung und sonst was sind. Da kann man hervorragende Praktika machen. Mhm. Und nach dem Praktika geht man nochmal meinetwegen sogar ein Jahr in die Schule zurück, um so das Ganze zu reflektieren, aufzuarbeiten. Aber ab da geht es in unterschiedliche Bereiche rein. Und das kann am Ende tatsächlich einfach dazu führen, dass man Zertifikate erfüllt für unterschiedlichen Schulstufen oder die unterschiedlichen Längen, die man da drin war, oder vielleicht auch einfach, keine Ahnung.
Aber ich habe so eine Selbstfindungsphase, in der ich eigentlich versuche zu verstehen, was ich kann und was ich will.
Und das ist unabhängig von Kompetenz oder sonst was, sondern das ist sozusagen die theoretische Herleitung, wie ich möglicherweise methodisch, didaktisch solche Settings, wenn ich sie dann doch wieder irgendwie institutionalisieren möchte, gestalten kann. Mhm. Aber für den Schüler, also ich meine, ob mein Fahrlehrer kompetenzorientiert oder wissenstechnisch an diese Fahrprüfung drangegangen ist. Natürlich habe ich vorher Wissen gebaukt, aber das ist sozusagen Basiswissen gewesen, um ins Auto steigen zu dürfen. Also man muss erst die Theorie so ein bisschen machen, aber ich durfte ja auch ins Auto gehen, bevor ich die Theorieprüfung hatte.
Richtig.
Das heißt also, da läuft das ja, sind zwei getrennte Schienen.
Ja.
Die laufen leicht versetzt, weil klar ist, du musst erstmal wissen, was ist eine rote Ampel und was ist ein Stoppschild.
Das ist übrigens ein Tagungsbeispiel.
Ja, und wenn wir das Problem bei, oder der Vorteil bei Fahrschule ist, es handelt sich dabei um einen kulturell geschlossenes System. Es ist ein kulturell geschaffenes Problem, das nennt sich Verkehrsregeln.
Mhm, genau.
Und das Auto ist ein Kulturgut, das gebaut wird, was nicht sich die Frage stellt, ob es individuell ist, ob es wertgeschätzt wird, ob es gut ist oder böse ist, sondern was einfach ist. Und wir haben es halt in der Bildung mit Menschen zu tun. Und das ist der Unterschied. Also der Inhalt. Es geht,
aber
bei der Führerscheinprüfung geht es darum, Auto zu fahren.
Ja.
In der Schule geht es darum, Kinder zu bilden. Und da bricht das dann. Das heißt, wir müssten die Schule anders machen. Es geht nicht um Bildung von Kindern, sondern es geht meinetwegen um Zertifikate in Deutsch, Englisch, Mathe, weil in dem Moment, wo du das Kind als Gegenstand eines Prozesses hast, hast du immer einen weichen Faktor drin, den du als Pädagoge dann in diesem Dilemma der Pädagogik bist. Du darfst das Kind nicht instrumentalisieren. Und das tust du in dem Moment, wo du es behandelst, wie die Verkehrsregeln oder das Autofahren.
Genau.
Und da ist das, sind wir beim Dilemma der Pädagogik.
Jetzt noch ein Gedanke.
Erziehe zur Freiheit. Das klappt
ja, ja, ja. Nicht. Jetzt noch ein Gedanke. Bei der Verkehrssituation ist es ja auch noch so, dass es relativ begrenzt, sagen wir mal, ein relativ begrenztes System ist. Jetzt habe ich aber, der Felix hört jetzt sofort auf damit. wenn ich das ganze Leben nehme, ist es ja deutlich schwieriger zu...
Hier, halt mal fest.
deutlich schwieriger herauszumändeln, was ich in dem System eigentlich will. Und dann kommt eigentlich noch dazu, dass
ich
immer
will auch
dann
kein Ziel halt, definieren.
Immer dann, genau, wenn wir sozusagen darum gehen, ja, worauf soll denn Schule vorbereiten, ja, sagen 80% aller Menschen, die man danach fragen würde, wahrscheinlich
auf, naja, Leben.
Auf das Leben und auf den Beruf. Ja. Ja? Und jetzt sind wir aber in so einem Zeitalter angekommen, wo unter Umständen die Frage nach dem Beruf sich ganz anders stellt als noch vor 50 Jahren oder vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren. Das heißt, worauf will man da eigentlich genau vorbereiten? Auf welchen Job denn und auf welche Fertigkeiten? Und da kommt jeder irgendwie mit anderen Interessen und sagt, naja, aber die brauchen naturwissenschaftliche Kompetenzen. Da kommt der Nächste und sagt, nee, die brauchen sprachwissenschaftliche Kenntnisse, ja, und so weiter. Dann kommt jemand und sagt, nein, die brauchen interkulturelle Fertigkeiten, ja. Und alle haben sozusagen Interesse, dass auf eine ähnliche Art und Weise Kinder oder auch Erwachsene instrumentalisiert, nämlich auf eine bestimmte Art und Weise für ein bestimmtes Einsatzszenario vorbereitet. Und die Frage ist dann sehr, sehr stark, naja, wie kann man sich denn davon überhaupt frei machen? Ja, also wie kann man denn nicht instrumentalisieren und wie muss man denn eigentlich, sagen wir mal, Schule oder sagen wir mal, wie müsste man Bildung gestalten, damit Menschen sozusagen zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit haben, das zu tun, was sie für richtig halten. Oder was, naja, irgendjemand für richtig hält, solange es Schule gibt, wird es auch immer irgendjemanden geben, der Dinge für richtig hält.
Ich packe jetzt mal, also zwei Dinge. Zum einen zum diesem Dilemma der Schule, zum Dilemma des Unterrichtes, habe ich vor, und tatsächlich findet man es relativ gut über Google, wenn man das sucht, aber es ist natürlich auch sehr, 2009, meine Güte. Im Oktober 2009 einen Beitrag gemacht, wo ich auf Luhmann referenziere und die Frage eben, wie sieht das mit eigentlich dieser Erziehung zur Freiheit und diesem Dilemma der Pädagogik aus. Das, den verweisen wir mal, weil ich das ganz nett finde, dass wir jetzt plötzlich wieder an diesem Punkt sind und so Fundamentalfragen klären.
Ehrlich gesagt ist die Kompetenz versus Wissensorientierung auch eine grundsätzliche Fragestellung.
Ja, nee, ja, eben nicht. Ja und nein. Also sie ist eine grundsätzliche Fragestellung, aber sie baut im Grunde genommen, ist sie nur ein weiteres Zeichen dafür, auf der Suche nach dem richtigen Instrumentarium zur Ausbildung von Kindern.
Überhaupt von Menschen.
Ja, genau. Aber sie setzt, gut, aber wir geben ja in der Pädagogik, in der Regel haben wir das Kind oder, ihr Erwachsenenpädagogik habt ja dann auch den Erwachsenen, aber der ist immer gekennzeichnet durch eine Macht- und Wissens- und Kompetenzdifferenz zum
Kind.
Nein, zum Lehrer.
Ja.
Also auch in der Erwachsenenbildung ist vorne jemand und die Teilnehmer.
Ja,
und in dem Sinne ist es sozusagen, ist der Teilnehmer auch ein Kind, wenn wir einfach diesen gesellschaftlichen Begriff nehmen, als etwas, was noch zu lernen, sich zu entwickeln hat, gegenüber dem, der vorne ist, der schon ein Stückchen weiter ist. Mhm. Und diese Frage nach dem, nach der Herangehensweise oder nach dem Grund, Gedanken oder nach einem Idealbild von Pädagogik, ob das eher input-orientiert, output-orientiert, ob es wissensorientiert, ob es kompetenzbasiert oder sonst was ist, ist letzten Endes nur wieder die weitere Frage nach, es ist eine pädagogische Frage.
Ja.
Es ist eine weitere Frage, wie kann ich es optimieren? Es ist, stellt nicht grundsätzlich in Frage, was tue ich eigentlich dort mit Kindern? Weil wir natürlich dort eine Institution haben, die ein Ziel hat. Und in dem Sinne kriegen wir da auch keine Lösung von, für. Wir haben gesellschaftlich die Institutionen, und wir bleiben jetzt mal in der Schule, ja. Einfach der Einfachheit halber. Das kann man wahrscheinlich auch immer übertragen, aber wir bleiben mal in der Schule. Eine Institution gegründet, die gesagt hat, die Elternhäuser schaffen es generational nicht mehr, die zum Überleben in der Gesellschaft notwendigen Kompetenzen parallel zur eigenen beruflichen Entwicklung zu vermitteln. Das heißt, die Kinder brauchen, also wir brauchen also gesellschaftlich einen Raum, wo wir die Kinder abgeben, der eine Doppelfunktion hat, nämlich zum einen können die Eltern dann arbeiten, sind also ökonomisch nutzbar, und auf der anderen Seite können allen Kindern ein Wissen angeeignet werden, was möglicherweise die Eltern gar nicht in der Lage sind zu vermitteln oder keine Lust zu haben, sodass wir also die Geschwindigkeit des gesellschaftlichen Fortschrittes sozusagen ein wenig forcieren können. Gegenüber von Jahren.
Indem wir Arbeitsteilung.
Ökonomische, das ist ja eine Grundtriebfeder westlicher Gesellschaften. Also da kann man auf Beck sich ja gut berufen. Lassen wir jetzt. Und diese Institution, die wir Schule nennen, die Kinder vorbereiten soll, hat halt ein Dilemma. Weil sie hat sich als Ziel für die Ausbildung der Kinder gesagt, die Kinder sollen zur Freiheit, die Kinder sollen zu selbstständigen Wesen, ja was denn, entwickelt werden, das klingt komisch, also erzogen werden, weil das sind ja Kinder. Und das ist ein Dilemma. Das heißt, das funktioniert nicht. Ich kann ja nicht jemanden zur Freiheit als selbstständigen Menschen erziehen. Das heißt, entweder ich erziehe ihn und nehme ihm damit Freiheit, oder ich lasse ihm die Freiheit, aber dann habe ich das Ziel nicht vor Augen.
Ja.
So, das ist ein Dilemma. Das wird natürlich in der Pädagogik funktioniert das, weil du am Anfang sozusagen den kontrollierten Zwang hast, den du am Ende aber lösen möchtest und das Ganze eben dann auch pädagogisch, didaktisch irgendwie in den Schulen aufbaust und am Anfang eher geführten Unterricht machst, hinterher dann Projektarbeiten, dass du ihn so, also in, dass die Kinder in die, also das funktioniert im Realen ein wenig.
Ja.
Aber das, was dahinter steht, ist immer die Frage der Methodik und Didaktik. Und im Grunde genommen ist die Frage der Wissensorientierung oder der Kompetenzorientierung nur eine pädagogisch-didaktische Frage und geht nicht auf dieser Ebene, welche Funktion hat eigentlich Schule heute?
Ja.
Das meine ich damit. Also die Frage ist sicherlich spannend. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir auf dieser Ebene, welche Funktion hat Schule? Und ob das dann kompetenzbasiert oder wissensbasiert oder sonst was ist, ist dann weiter zu fragen, aber welche Funktion hat Schule heute in Zeiten der Digitalisierung? Weil wir ja auch, was den Wissenszugriff hat, was den Wissenszugriff angeht, auch nochmal wieder in einer anderen Lage sind. Das heißt also, wir müssen den Kindern ja nicht den Zugang zum Wissen ermöglichen, durch Schule, durch konzentrierte Bildungshäuser, sondern das ging theoretisch, vielleicht nicht heute, aber denken wir mal 10, 15, 20 Jahre weiter, schon noch anders. Welche Aufgabe, welche Funktion könnte Schule in Zukunft haben? Und das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Wird Schule also zu einer Art Fahrschule für gewisse Basiskompetenzen? Oder wird Schule tatsächlich zu sozusagen einem erweiterten Spielplatz im Sinne von einem abgeschotteten Raum-Zeit-Bereich des ökonomischen Übergriffes,
ja,
die Kinder erstmal schützt? Zur Entwicklung, weil wir erkannt haben, dass diese durch und durch Ökonomisierung vielleicht auch nicht zu Glück führt, sondern nur ein Vehikel des Glücks ist und wir uns hier die Frage stellen, was ist das gute Leben? Und da gehört ja Glück sicherlich dazu. Also das fände ich spannend. Also wirklich so, das sind Diskussionen, die führen wir seit Anfang auch in diesen Educamp-Bereich.
Ja, ja.
Aber ich halte sie immer noch für wahnsinnig wichtig, weil bei all dieser Entwicklung, die wir haben, wo wir auch merken, es geht so ganz kleine Schritte nach vorne. Und irgendwie hat man das Gefühl, das passt nicht.
Genau, es ist eine Einstellungsfrage. Ja, das ist doch ziemlich interessant und eine Einstellungsfrage des Einzelnen. Natürlich geht es am Ende auch darum, ein System verändern zu wollen, aber es ist erstmal etwas, was sich stark sozusagen gerade findet und ich auch sagen würde, dass es so breit durch die Gesellschaft eigentlich niemanden gibt, ob Pädagogen oder Nicht-Pädagogen, ja, ob Ökonome oder alle fragen sich gerade, wohin das führen wird.
Ich glaube tatsächlich, aber das müsste man mal, bitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Menschen, die sich mit einer historischen Perspektive auf die Pädagogik auseinandersetzen, also zur Frage, wie entstand eigentlich die Pädagogik, weil sie ist ja ein Kind auch dieser Industrialisierung.
Mhm, genau.
Dass man unter dieser Perspektive tatsächlich auch überlegen könnte, welche Parameter haben sich sozusagen geändert und auf welchen Ebenen muss jetzt eine Anpassung passieren.
Ja.
Und ich glaube, dass diese Fragen rund um den Leitmedienwechsel und sowas da eine Möglichkeit geben.
Ja.
Aber dass es tatsächlich eher um so eine Wissenschaftsgeschichte da gehen könnte. Also da so eine historische Betrachtung der Wissenschaft, der Erziehungswissenschaft, fände ich spannend.
Was ist mit den Leuten, die sollen sich hier bei uns mal melden und dann machen wir eine Sendung mit dem Gast und dann der Gäste.
Ja, je nachdem, wenn sich da wirklich was ergibt. Ich fände das spannend, weil das ist welche.
Ja. Also wir versuchen mal den historischen Weg zu gehen und hoffen, dass sich jemand meldet. Ansonsten versuchen wir nochmal proaktiv den einen oder anderen anzusprechen, wenn sich über diesen Aufruf nichts tut. Ja gut, dann.
Ach ja, und eine Sache wollte ich noch sagen, und zwar einfach nur als Hinweis, weil es ist ein Artikel, den ich etwas, ich habe ihn mit ein wenig Magenrummeln und ein wenig interessiertem Gesicht vielleicht geguckt. Und zwar auf Tagesanzeiger hat irgendein Professor, wir werden alle ärmer, etwas gesagt. Ich sage auch sofort, wer es war. Ich muss mal eben gucken. Historiker Philipp Blom, also offensichtlich kein Professor, der sich so ein bisschen damit beschäftigt hat, wo wir eigentlich heute stehen. Ich kann diesen Menschen und diese Zeitung nicht einordnen. Und mir wirkt es manchmal populistisch und manchmal auch sehr sachlich fundiert. Deshalb bin ich da jetzt skeptisch. Ich sage einfach, mit Abstand lesen, aber der zitiert eben nicht, sondern er behauptet ohne Quellennachweis, in 30 Jahren wird die Hälfte der Menschen keinen Job mehr haben. Das bezieht sich so ein bisschen darauf, auf welchen Beruf denn, weil wir durch die Digitalisierung möglicherweise tatsächlich nochmal einen massiven Jobabbau haben. Und wenn wir den haben sollten, wird die Frage der Beschäftigung und wofür wir uns ausbilden, wenn gleichzeitig tatsächlich ein Lebensstandard gesichert werden könnte.
Ja.
Das wäre die spannende, das ist die Gretchenfrage. Schaffen wir das? Tatsächlich interessant. Weil es geht tatsächlich darum, wie kann man sich beschäftigen, wie kann man kreativ sein. Mhm. Und Lesch sagt in seinem Video auch, wenn ich Außerirdische treffe, dann würde ich sie doch auch fragen, mit was beschäftigt ihr euch so? Wie gestaltet ihr eure Plätze? Wie, also Kulturfragen stellen und nicht Wissensfragen im Sinne von,
ja, genau,
nennen wir den 53.
Präsidenten der USA.
Ja, beziehungsweise, genau, weil das auch irrelevant ist, aber auch die Naturgesetze sind gleich. Sondern das, was mich an anderen interessiert, ist ja, wie gestaltet der sein Leben und wie gestalte ich mein Leben? Und dafür muss ich offen dafür sein und das aber auch selbst tun können. Also, Lesch, mach mal hier Link in den Shownotes zum Gucken. Und wir gehen jetzt mal weiter, weil haben uns ja ganz schön festgequatscht. Ne?
Ja, haben wir. Ist aber, wie gesagt, aus meiner Sicht mal wieder Zeit gewesen. Das
ist ein spannendes Thema, ne?
Für ein für so einen inhaltlichen Block. Ne, wir haben relativ viel Technik in den letzten Sendungen gemacht.
Vielleicht kann man ja tatsächlich sowas auch auf dem Edu-Camp mal thematisieren.
Ja.
Gut.
Okay. Ich habe in der Zwischenzeit übrigens den Ligo-Link geöffnet gekriegt.
Ja, jetzt. Ach so, ja, jetzt ist egal, weißt du.
Machen wir das nicht mehr? Schutzmechanismen der Demokratie.
Doch, ach so, hier ist jetzt doch tatsächlich der Ligo-Link auch noch drin. Ja. Kannst du kurz machen? Ich habe den Artikel nicht gelesen.
Gut, also kurz zur Einführung. Ich habe einen Artikel gelesen.
Jetzt kann ich ihn lesen.
Über die
Der ist wahnsinnig lang.
Ja, der ist sehr lang. Aber
es ist wahnsinnig lang.
Ich sage nur die wesentlichen Sachen. Ja, also es geht um einen Artikel, den hat Fefe, sagen wir mal, also Fefe ist interviewt worden von den Nachdenkseiten. Der Artikel lautet, Schutzmechanismen der Demokratie haben versagt und es geht letztendlich irgendwie um Geheimdienste, um Überwachung und wie wir damit umgehen. Das war ja in den letzten Episoden immer mal wieder Thema.
Weil, hast du eigentlich eine Kapitelmarke gemacht?
Ja, ja, habe ich. Ja? Immer mal wieder Thema, aber trotzdem möchte ich da nochmal, weil ich den Artikel ehrlich gesagt ganz gut finde, darf man nicht so ganz öffentlich auf Twitter raushauen, weil man dann direkt zugehatet wird. Also, was Felix von Leitner, so heißt Fefe offensichtlich mit zweitrichtigem Namen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es sein wirklich richtiger Name ist. Wer heißt denn von Leitner? Felix? Ich weiß nicht. Okay. Aber zu einer vernünftigen Verschwörungstheorie gehört, dass man selbst das am offensichtlichste auch noch mal kurz in Frage stellt. Und dazu gehört der Zweitname von Fefe. Also der offensichtlich richtige Name von Fefe. Also er sagt zum Beispiel sowas wie, naja, also wenn man sich also innerhalb dieses Weltbildes bewegt, stellt sich fast automatisch das Bedürfnis ein, einen Informationsvorsprung gegenüber den normalen Bürgern aufrechtzuerhalten. Das ist Teil des Selbstbildes und damit Basis des Selbstwertgefühls. Wer keinen Informationsvorsprung aufbaut, muss wohl selbst Teil des Pöbels sein. Das heißt, Wissen, also dahinter steckt so ein bisschen die These, Wissen ist Macht. Und je mehr Macht man hat in dieser Zeit, umso mehr Wissen man hat, umso mächtiger ist man gegenüber den anderen. Und wozu man dann seine Macht gebraucht? Das ist so ein bisschen auch so eine Kernkompetenz, wie es vielleicht irgendwie andere in dem Bereich gibt, ohne jetzt nochmal auf das eben Gesagte zu verweisen. Aber Macht haben ist auch in diesen Zeiten ein nicht unerwünschter Zustand. Er sagt dann, naja, eigentlich gibt es nichts, was heute nicht überwacht wird. Also es gibt keinen Teil unseres Lebens, der unüberwacht bleibt. Und niemand von uns kann sich auch so richtig davor schützen. Es hängt so ein wenig damit zusammen, dass, sagen wir mal so, die letzten 10 Jahre, wo man eigentlich dachte, dass dieser militärisch-industrielle Komplex gepennt hätte, das gar nicht getan hat. Sie haben halt eine Zeit lang einfach nichts darüber verlauten lassen, woran sie gerade arbeiten. Und dann ist sozusagen zusammen mit Snowden halt einfach mal eine ganze Menge so ausgerollt worden von den Dingen, wo man jetzt so am Ende sagt, das gibt's doch alles gar nicht. Das ist ja kriminell. Und das mag auch irgendwie kriminell erscheinen, aber sagt Felix an anderer Stelle eben auch, die sind nicht böse, die das da tun, sondern die haben halt einen bestimmten Auftrag. Und diesem Auftrag glauben sie, auf diese Art gerecht zu werden. Das ist letztendlich auch so zwischendurch immer mal wieder zu sagen, eine ganz interessante Erkenntnis. Nur weil wir alle uns total überwacht fühlen und weil es da draußen jede Menge böser Konzerne gibt, ist keiner dieser Konzerne, würde von sich selbst behaupten, böse zu sein. Ja, die sind nicht kriminell, die wollen auch nicht kriminell erscheinen. Sondern ganz im Gegenteil, sie tun das alles nur zu unserem Besten.
Ja, das ist ja Google, ne? Wir sind nicht böse oder wir sind die Guten.
Oder don't be evil oder wir wollen zumindest nicht böse erscheinen. Ja. Ja. Und so geht es letztendlich den staatlichen Einrichtungen auch. Ich habe da bestimmt schon mal von erzählt, dieses eine Drama-Game im Seminar, wo wir den Leuten irgendwie sagen, die Situation ist, es gibt, sagen wir mal, Androhungen, dass Bundesligaspiele gefährdet sind, weil dort die IS ein Video veröffentlicht hat, wonach sie an einem dieser Fußballspiele halt vorhaben, ein paar Menschen in die Luft gehen zu lassen. Und dann geht es halt darum, dass die Bundesliga-Vereine, also in dem Fall 2 von 2 Seminargruppen gespielt, sich der Frage widmen sollen, wie sie mit dieser Situation jetzt umgehen. Also wollen sie die Spiele stattfinden lassen unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder wie auch immer. Mhm. Ja? Dazu kommen sozusagen ökonomische Interessen, weil wenn so ein Spiel ausfällt, dann ist das dann werden sozusagen Vertragsstrafen einkalkuliert und so. Das muss man alles irgendwie berücksichtigen. Ja, Die Fußballspiele könnten aber trotzdem aus Fernsehen übertragen werden. Also da haben die Vereine sozusagen halt alle Möglichkeiten. Aber es ist relativ interessant, dass sie jetzt selbst sozusagen in die Rolle gebracht werden, eben nicht Opfer von Überwachung zu sein, sondern eigentlich Sicherheit gegenüber anderen Menschen garantieren zu müssen. Das ist sozusagen in der Rolle, in der sie sich befinden und mit der sie sich sozusagen auch auseinandersetzen.
Wieder zurück, ja, ja.
Genau. Und dann gibt es natürlich irgendwie Leute, die sind eiskalt und sagen, das Spiel lassen wir trotzdem stattfinden, weil wir lassen uns nicht sozusagen ja von einer extremistischen Organisation ins Boxhorn jagen. Aber wenn du es mal jetzt ganz ernst nimmst, ja, geht's da unter Umständen um 40.000 Leute. Du hast sozusagen eine Drohung, die im Raum steht, und wenn tatsächlich etwas passiert, da musst du sozusagen aus dieser Verantwortung nicht erstmal rausmachen. Ja? Mhm. Und eigentlich geht es genau um diese Verantwortung. Und diese Verantwortung tragen vor allen Dingen jetzt nicht gerade wir, sondern immer die anderen. Ja? Mhm. Und das ist sozusagen auch aus meiner Sicht etwas, auf das Felix hier sehr, sehr stark abhebt, wenn er sagt, niemand von denen ist wirklich böse.
Sag mal Fefe.
Fefe, ja. Fefe, die sind gar nicht böse, sondern die werden sozusagen, die machen ihren Job, die wollen ihrer Verantwortung gerecht werden. Ja. Das ist aus meiner Sicht sozusagen ein interessanter Perspektivwechsel, der sozusagen verhandelt gilt. Ja, das heißt jetzt nicht, dass man die deswegen gut versteht, also die andere Seite, die Verantwortung zu tragen haben, und dass man deswegen sozusagen so allgegenwärtige Überwachung über sich ergehen lässt. Und ne, trotzdem würde ich meinen, das muss man verhandeln. Und er kommt am Ende vor allen Dingen zu dem Schluss, dass er sagt, okay, wenn wir Überwachung verhindern wollen, dann gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit. Also ich habe nach der Diskussion von letztem Mal eben nämlich auch nochmal, bin ich ganz tief in mich gegangen, habe gefragt, dann sucht man so nach Gründen, weswegen man doch nicht aussteigt, weil es gibt halt irgendwie ein Umfeld, was das halt irgendwie gerade gar nicht gebrauchen kann. Und so einer dieser Gründe war dann zu sagen, naja, ist das Kind nicht eh schon in den Brunnen gefallen, wenn ich jetzt schon bei WhatsApp bin? Ja? Also was ist, wenn ich da jetzt aussteige? Dann werden jetzt nur ab heute sozusagen keine Daten mehr anfallen. Ralf Appelt ist auch irgendwie aus WhatsApp raus, hat echt im Gegensatz zu mir eben auch eine Mail an alle rumgeschickt und sagt, hier, das sind die Gründe, weswegen ich aussteige, hier könnt ihr es nochmal bei der Zeit nachlesen, und den Grund gibt es noch und den Grund gibt es noch, und ein ganz wichtiger Grund, den er benennt, ist...
Oh, der ist mein großes Vorbild, du bist toll. Ja. Ich glaube, ich melde mich nochmal an und...
mach das ab. Einer seiner wichtigsten Gründe ist zu sagen, naja, ich habe das halt getan, damit ich für niemanden mehr ein Grund bin, bei WhatsApp zu sein.
Genau. Ich möchte
oder nicht bei WhatsApp zu bleiben.
Teil des Grundes sein.
Genau.
Und wie hast du das da inzwischen zu verortet?
Warte, das ist jetzt nicht die Diskussion. Ich versuche gerade diesen Artikel mit all seinen, ja. Also ich möchte.
Ja, es geht ja um Datensparsamkeit.
Denkanstöße transportieren.
Wie tust du es?
Einer dieser Denkanstöße.
Wie hältst du es denn?
Ja, warte. Ich komme da ja doch zu.
Ich melde mich jetzt an und gucke, ob er WhatsApp hat. Der verrät es mir
nicht. Doch, ich benutze noch WhatsApp.
Aber ich habe einen ganz neuen Grund gefunden.
Nein.
Ich nutze es jetzt nicht mehr. Ich habe es nur noch drauf.
Ich gehe da schon noch raus. Das braucht sozusagen, das muss inszeniert sein, finde ich.
Ach, du kannst es
auch
einfach machen.
Mein großes Vorbild ist da auch tatsächlich Ralf Appelt. Ich will das auch vernünftig inszenieren. Ich möchte sozusagen nicht einfach nicht mehr da sein, sondern ich möchte anderen Menschen sozusagen einen Denkanstoß geben, ich nicht mehr da bin.
Allergrößten Respekt vor Ralf Appelt, aber ja, gut, prima.
Ja?
Ja, nee, finde ich gut. Ralf, herzlich willkommen.
Das hat nichts mit Posen zu tun, sondern es hat tatsächlich etwas damit zu tun, dass man eben auch damit ein Zeichen setzen kann. Und das kann man vor allen Dingen dadurch, dass man sagt, dass man draußen ist, warum man draußen ist. Und der Grund, weswegen Fefe nach wie vor es für sinnvoll erachtet, auch noch irgendwann später immer wieder auszusteigen, ist zu sagen, es geht darum, dass man Überwachung teuer macht. Es geht darum,
dass
man Überwachung teuer macht.
Ja, aber das ist unverantwortlich gegenüber unseren Steuern, ne?
Kann man so sagen. So. Und dann gibt es so im letzten Abschnitt seiner ganzen Überlegungen, geht er nochmal auf ein ganz, ganz anderes Thema ein, nämlich auf Hate Speech. Und das muss ich jetzt erstmal so. Also ich würde es nicht bloggen, ich würde das auch nicht so raustwittern, weil man dann so keine 140 Zeichen, dann geht das einfach nicht. Aber es kommt so ein ganz interessanter Denkanstoß in mir nochmal zum Tragen, vor allen Dingen was diese Hate Speech-Debatte. Also Hate Speech ist so eine Sache. Und es gibt irgendwie viele, viele Gründe, weswegen es unbedingt nötig ist, dass dieser Hate Speech aus dem Netz verschwindet. Fefe sagt aber auch, Hate Speech ist die moralische Grundlage für das Unterdrücken von unerwünschten Meinungen. Und wir haben zum ersten Mal, es geht um Zensur, wir haben zum ersten Mal eine allgemeingültige und von allen getragene, sagen wir mal, Grundlage gefunden, um unerwünschte Meinungen aus dem Internet fernzuhalten. Und das ist Hate Speech. Und all das, was es zu zensieren gilt, ja, kann man mit Hate Speech labeln und damit ist es raus. Ich sage jetzt noch lange nicht, dass es nicht tatsächlich Hate Speech gibt. Ich sage nur, dass es sozusagen ein gesellschaftlicher Konsens ist. Den hatten wir nicht über die Computerspieldebatte, die hatten wir nicht über Stoppschilder und so weiter. Ja, da ging es um, was weiß ich, Kinderpornografie. Da würde auch jeder irgendwie sagen, sorry, aber das ist kein Phänomen, mit dem wir uns hier ernsthaft auseinandersetzen müssen. Das findet zu 98% im Darknet statt. Und da lohnt sich sozusagen, ne, da bestraft man sozusagen nur die Dummen. Ne? Bei dieser Hate Speech-Debatte haben wir es tatsächlich um ein Internetphänomen, also sozusagen um ein HTTP-Problem und HTTPS-Problem zu tun. Also es ist sozusagen kein Randphänomen, was irgendwo stattfindet und gleichzeitig ist damit sozusagen, also es ist wahnsinnig grau. Es gibt wahnsinnig viel Hate Speech, wo ich beim ersten Drüberlesen da gar nicht sagen würde, dass es sich um Hate Speech handelt, weil ich selbst ja gar nicht der Angegriffene bin. Ja, und dann ist das sozusagen eine Auseinandersetzung. Für denjenigen, der in dieser Situation sich aber sozusagen zur Wehr setzt, ja, handelt es sich um Hate Speech. Das heißt, ich habe sozusagen eine relativ problematisches Branding für eine neue Form von Zensur gefunden. Und ich glaube, und das für, also mich hat das sozusagen zum Ende des Artikels, das rollt er dann nochmal so über knapp ein Drittel des gesamten Artikels, wird das nochmal ausgerollt. Er bringt da auch nochmal eine Organisation ins Spiel, die ich jetzt hier nicht nochmal explizit benennen will, aber die sozusagen da auch nochmal heftig unterstützt wird. Lest bitte den Artikel, ich verlinke den auch nochmal gerne. Und ich bin mir relativ sicher, dass da was dran ist. Aber ich tue mich im Moment wahnsinnig schwer damit, tatsächlich irgendwie so die Grenzen auszuloten. Aber ich wäre der Erste, der sagen würde, es gibt keinen Grund für Zensur. Noch nicht mal Rassismus. Es muss andere Möglichkeiten geben, mit Rassismus umzugehen, als ihn zu zensieren. Und ich bin, weißt du, ich bin wirklich eine linke Socke und wäre der Letzte, ja?
Ja, das ist das Problem, weil wir zensieren Rassismus ja auch nicht im Sprachlichen. Die Nazis können sich auf den Hügel stellen und singen irgendwelche bekloppten Lieder oder brüllen irgendwelche nicht vorhandenen, also in Brandenburg nicht vorhandenen,
ja,
Menschen mit nicht deutschem Pass an.
Ja.
Das können die gerne tun. Das zensiere ich ja auch nicht.
Ja.
Und ich habe halt mit dem Internet jetzt das Problem dieses generalisierten Kommunikationsmediums.
Ja.
Und in dem Sinne ist das, wenn ich den Mechanismus installiere, dass dort Zensur stattfinden kann, dann ist es nur eine Frage, auf welche anderen Meinungen dieser Mechanismus auch angewendet wird.
Ja.
Oder welche Definitionsmacht behauptet, was Hate Speech ist und was nicht. Und das ist ein Riesenproblem. Weil auch das Hate Speech findet vor allen Dingen in geschlossenen Facebook-Gruppen statt. Viel.
Ach, das findet auch ganz
viel. Ja, aber guck doch mal das im Vergleich zu kompletten Internet, was im Internet steht. Das ist ein RAN-Phänomen.
Nee, wirklich.
Also meine Spiegel, Twitter-Blase
lest hat ja, kein Problem. Lest dir Heise die Kommentarspalte.
Ja, aber das ist doch immer schon so. Das ist doch alles normal. Das ist doch nichts Besonderes.
Na, das ist aber Hate Speech.
Ja, und? Ja, ich weiß, wir sind da wahrscheinlich einer Meinung. Okay, lass uns weiter.
Die Frage ist aber, wie würde man, also wenn man nicht zensiert, wie würde man es denn anders hinmachen? Wie würde man es denn anders gerade biegen können? Also im Moment geht es ja vor allen Dingen darum,
wie kann man ich denn Dumpfbacken in Mecklenburg-Vorpommern, die da auf dem Hügel stehen und irgendwas skandieren? Wie reagiere ich denn da drauf?
Naja, wenn die das in der Kommentarspalte tun, muss es die Möglichkeit geben, dass ich das ausblenden kann.
Ja gut,
aber das, ist, ja ne, das wäre zum Beispiel ein Rezept. Ein anderes Rezept wäre...
Das ist eh das Beste. Du,
die
Menschen das glauben lassen, dass es sichtbar ist und es ist aber nicht sichtbar.
Ja. Dass die Nutzerschaft Kommentare ranken kann.
Nein, das sind alles alte Sachen. Das hatten wir damals im Forum. Das geht nach vorne und hinten los, weil du hast nämlich dann plötzlich das Problem, dass die Hate Speech machen, guck dir doch das an. AfD, Trump oder sonst was. Das sind ja potenzielle Hate
Speech.
Ja,
aber wir reden jetzt über den Einzeltroll.
Der Einzeltroll fühlt sich aber in der Gemeinschaft und deshalb macht er das. Und diese Dinger werden auch nach oben gerankt und du hast plötzlich ein perverses System von Rankings-Marathons und Wettbewerben, die da drin stattfinden. Vergiss es. Nein, das ist... lesen wir es nicht.
Genau.
Punkt.
Genau. Man muss irgendwie damit umgehen, dass es Leute gibt, die damit angesprochen werden,
und ich würde
die das verletzt. Ja.
Und ich würde tatsächlich sagen, wenn jemand auf redaktionellen Seiten Kommentare macht, dann haben die Redaktionen das Recht, die Kommentare zu moderieren. Kenn ich das so?
Nee, die werden ja gelöscht.
Ja, und ich würde tatsächlich diese Kommentare einfach ausblenden. Und das hat nichts mit Hate Speech löschen zu tun, sondern das hat was mit der redaktionellen Arbeit von Spiegel Online, Zeit oder sonst was zu klar. tun. Punkt.
Ja, in dem Augenblick, wo es
vielleicht auch noch Facebook,
strafrechtlich
relevant ist, ist eh klar. Ja, und wenn Facebook meint, es würde in seinen Gruppen und überall das zulassen, okay. Und wenn Facebook anfängt, im großen Stil zu zensieren, dann müssen wir uns überlegen, ob es das Richtige ist. Aber das ist ja letzten Endes alles eine Frage der öffentlichen Aushandlung. Also wo gehen die User hin und wie akzeptieren wir das?
Genau, und die öffentliche Aushandlung, die kann nur im Netz stattfinden.
Ja, möglicherweise.
Super. Ja. So, also das war ein sehr, sehr, sehr interessanter Artikel.
Ja, sehr lang. Also muss man sich für Abend vorlesen. Kann man sich auch vorlesen lassen. Also die haben einen Podcast. Also das ist ein Mensch, der das dann vorliest. Es ist ein bisschen schwer zu differenzieren, was die Frage und was die Antwort von Pfeffer ist. Aber kann man sich auch anhören und darüber einschlafen oder
so. Dann haben wir als nächstes Messenger Overflow.
Ja.
Felix, hau rein.
Hau in die Tasten. Wie stehst du, wie siehst du es eigentlich mit WhatsApp?
Wie meinst du das?
Wann hast du dir denn deinen Zeitrahmen gesetzt?
Und dabei spielt er an meinen Pokalen.
OER Awards rum. Finde ich gut. Sag mal.
Ne? Du hast doch nicht ernsthaft vor, dass einer deiner OER Awards kaputt geht, oder?
Meiner? Ich habe keinen.
Das sind ja auch nur Nominierungs-Awards. Ich habe ja noch keinen Award
gewonnen. Das darfst du nicht sagen. Die sehen aus wie echte.
So, wann ich da rausgehe?
Ja.
Das mag ich hier gar nicht so öffentlich ankündigen.
Ey, ich dachte, du willst den großen...
Ja, deswegen kann ich das auch nicht öffentlich ankündigen. Aber so, ich habe jetzt halt erstmal, muss halt erstmal so zu Hause erklären, wie das läuft. Sieht so ein bisschen aus wie das Bosch Atommodell, findest du nicht?
Ja.
Die Awards, sehr schön. Ich habe das ehrlich gesagt noch nicht genau festgelegt.
Okay, aber du bist dran. Weil das, was dich danach erwartet, ist ja auch nicht einfacher.
Nee, hast du meinen Tweet gelesen mit Bingo? Ich habe einen Bingo-Tweet
veröffentlicht,
weil ich irgendwie
und,
three in a row.
Ja, also was mich an diesem Tweet total gefreut hat, war, dass du tatsächlich auf diesen drei Apps nur jeweils eine ungelesen hattest.
Nee, ehrlich gesagt soll ich dir sagen, ich habe gewartet, bis ich so eine Reihe voll hatte.
Ja, aber deine Mails, ich meine, ich kann ja mal eben, ich kann hier nicht drauf gucken, weil du hast gesperrt, aber die roten Badges, die du normalerweise auf deinem Ding hast, sind ja, du arbeitest an dir.
Ich arbeite an mir, ich habe kaum noch was rot.
Hm? Ja, die Mails 19, aber ansonsten.
19?
Ja.
Ach du Scheiße, was ist denn da passiert?
Ja, hier ist gerade irgendwas passiert. Jetzt bleibst du aber erstmal bei mir.
19 Mails?
Ja, aber ich fand es ganz spannend, weil jetzt man nutzt halt dann Streamer, weil Streamer irgendwie dann doch das ist, was man eigentlich gerne möchte, aber.
Nee, Streamer ist total lame, finde ich.
Ja, irgendwie dann doch. Und dann nutzt man Signal, weil das ist ja sozusagen das moralisch ganz Gute. Und dann kommen plötzlich Leute mit Telegram um die Ecke.
Ist das geil?
Und man denkt sich irgendwie so: Oh Leute, können wir uns nicht auf Signal einigen? Aber und dann habe ich gedacht, nee, Moment. Also, Streamer ist sozusagen mein moralischer Kompass, weil ich das eigentlich gut finde. Aha. Ich bezahle für einen Dienst, ich hätte gern Web-Oberfläche, aber ich bezahle für einen Dienst, den ich nutzen kann. Das heißt, ich nutze am meisten, weil meine Leute das halt alle haben, iMessage. Und dann Streamer, Signal, Telegram. Und über die erste Aufregung dass ich jetzt tatsächlich auch noch wieder eine Gruppe in Telegram habe, habe ich dann gedacht, das kann auch tatsächlich gut sein. Wenn man verschiedene Kanäle auf verschiedenen Clients hat und kriegt es gestreut, welche beruflichen und privaten möglicherweise wo drauflaufen. Also wenn man das so ein bisschen justieren kann, das ist natürlich die Frage, ob das geht, dann kann das echt spannend sein. Weil man nämlich abends nicht, wenn man nochmal bei iMessage tendenziell privat guckt, die ganzen Nachrichten von irgendwelchen beruflichen Dingen, die vielleicht bei Streamer oder Telegram laufen, sind, sondern dass man das Ganze so ein bisschen auseinanderdividiert. Mhm. Und das fand ich schön so als Idee, dass man eben diese verschiedenen Plattformen, also, aber ich muss doch zu WhatsApp, weil da läuft doch alles, davon wegkommt und sagt, ja, aber vielleicht haben gerade verschiedene Dienste
genau
den Vorteil, weil ich gestreuen kann und sagen kann, wenn wir uns für ein Projekt verabreden, dann können wir auch einen Messenger nehmen, den bisher keiner benutzt, weil wir haben ein Ziel, wir haben eine feste Gruppe und wir wollen das nutzen.
Eben.
Und dann kann ich einen Messenger nehmen, wo ich sage, da funktioniert das drin.
Ja.
Und wenn ich das vielleicht nicht mehr brauche, dann kann der Messenger auch weg. Das heißt, ich kann das viel flexibler einsetzen und das finde ich eine Chance, die WhatsApp eben nicht bietet, sondern die erst die Vielzahl von Messengern bietet.
So, und erinnerst du dich an diese Personal Learning Environments? Du hattest
auch gesagt,
ne? Das ist eigentlich letztendlich nichts anderes als eine Personal Messenger Environment.
Genau.
Dass man und ehrlich gesagt, was ist so schlimm daran, wenn man 15 verschiedene Messenger benutzen würde?
Ja, ich würde sagen, nein, ich würde das dabei tatsächlich so differenzieren. Es gibt Kanäle, über die kann man mich verlässlich erreichen.
Ja.
Und darüber hinaus kann ich zeitlich begrenzt oder für bestimmte Kommunikationskanäle auch einen haben. Ich werde es aber nicht haben, dass ich 15 Messenger habe, damit ich auf allen Kanälen offen bin.
Nein.
Sondern einfach zielgerichtet. Und ich finde, das ist eine spannende Geschichte.
Ja.
Und das löst ein ganz kleines bisschen die Kritik auf, die wir beim letzten Mal formuliert haben bezüglich der Plattform, weil eben diese ganze Messenger-Welt nichts mehr mit Mail und mit offenen Standards zu tun hat. Ich kann nämlich nicht einfach reinklinken. Aber wenn die Messenger verfügbar sind und ich kann mich projektbezogen irgendwo reinklinken und dann abziehen, dann habe ich zwar immer noch das Problem der Archivierung und so weiter, ja, aber ich kann das flexibel nutzen. Ich muss halt die Messenger einfach als Alternativen nebeneinander sehen.
Genau.
Und das geht nur, wenn man sich von WhatsApp verabschiedet.
Mal ganz ehrlich, wie viele deiner Messenger-Archive guckst du regelmäßig durch?
Nein.
Bei E-Mails kenne ich das, ja?
Und tatsächlich ist es ja so auch bei Messenger, dass in der Regel, wenn es wichtiger wird, tatsächlich dann gesagt wird, bitte schick's nochmal per Mail, weil das brauche ich.
Genau.
Also das wollte ich nur ganz kurz machen. Ich finde diesen Messenger-Overflow tatsächlich, darin kann es eine Chance geben und eben in der Vielzahl der Clients, die man plötzlich hat, gegenüber von dem einen WhatsApp, das ist durchaus auch spannend.
Ja. Und wer von euch...
Ich habe ja auch zwei Mail-Accounts, beruflichen und privaten.
Naja, aber wer von euch Telegram noch nicht ausprobiert hat?
Ja, ich habe ein Problem mit Telegram.
Warum?
Weil ich nicht weiß, welches Geschäftsmodell dahinter steht. Die Signal-Leute, das sind die gleichen, die ihren Whisper, Open Whisper-System-Gedönse tatsächlich ja auch an alle lizenzieren. Das heißt, das ist so ein bisschen Abfallprodukt und Test. Aber Telegram, ich habe keine Ahnung, was dahinter steht. Und die hatten auch nicht.
Weil du nicht bezahlen kannst, meinst du?
Ja, ich weiß nicht, was dahinter steht. Was machen? Was haben die vor? Wer finanziert das?
Ist doch egal. Wenn das ist, ich würde sagen, dadurch, dass du so viele verschiedene Messenger nutzt, ja, ist es doch total einfach zu sagen, naja, die drei Leute, mit denen ich auf Telegram bisher kommuniziert habe, mit denen kommuniziere ich dann irgendwo anders, wenn ich merke, dass die mich hier verarschen.
Ja.
Oder?
Ja.
Und Telegram macht im Gegensatz zu Streamer gerade halt wahnsinnig viel richtig.
Ja, die gehen weiter.
Ich meine, hast du diesen Streamer-Kanal mal abonniert? Streamer hat so einen eigenen Kanal.
Ja, ich hab den dann wieder deabonniert, weil das war mir zu.
Und die suchen gerade iOS-Entwickler. Warum? Weil die offensichtlich ihre irgendwie Leute suchen, die endlich mal diese App anfassen, weil das geht ja gar nicht. Ja? Videos werden dort nicht irgendwie vernünftig angezeigt. Du machst einen YouTube-Link und du kannst YouTube, du siehst keine Vorschau und nix. Ja? Ich würde jetzt nicht sagen, dass das lebenswichtig ist, aber das sieht halt aus wie ein scheiß Messenger. Ja? Und das geht viel, viel besser.
Ist denn Telegram eigentlich standardmäßig verschlüsselt?
Nee, aber du kannst verschlüsselt oder unverschlüsselt kommunizieren.
Kann ich das ja machen?
Du kannst beides machen. Also ich habe auch da, ich bin jetzt gerade im Flugmodus, deswegen wird es wahrscheinlich irgendwie nicht tun. Aber ich kann auch, wenn ich eine neue Kommunikation starte, hier vorher sagen, neuer Chat, neuer geheimer Chat. Und wenn ich den neuen geheimen Chat starte, dann ist der verschlüsselt. Und ich habe halt irgendwie diese ganzen, also ich habe vernünftigen...
Aber ich kann einen bestehenden Chat nicht.
Nee, das geht nicht.
Das ist aber auch doof, ne?
Ja, wie sollte das denn bitte gehen?
Ach, aber wenn wir das jetzt machen, das ist interessant. Das finde ich jetzt tatsächlich interessant. Geh mal online.
Ja.
Wir können diesen Chat tatsächlich erst dann machen.
Ja.
Wenn wir beide einmal online sind, weil die...
Ja, weil wir die Schlüssel gegenseitig uns austauschen. Das ist jetzt auch passiert.
Das passiert jetzt gerade.
Ja. Und dann können wir verschlüsselt kommunizieren.
Warte, bis Guido online geht. Ich kann noch nicht.
Ich schicke dir mal was. Also, ich bin ja schon längst online. Und
aktualisiere. Hm.
Komisch, komisch. Woran auch immer das liegt.
Da, jetzt.
Ja, ist bei dir angekommen?
Das wiederum finde ich ja fast sehr sympathisch, dass man auch so eine verschlüsselte Sache erst dann verschlüsselt hat, wenn es...
Genau, du kannst Nachrichten auch mit einer Haltbarkeit versehen.
Genau, das finde ich auch lustig.
Ja, das ist so ein bisschen dieses Snapchat-Ding. Du hast total geile Sticker. Das finde ich auch sehr lustig.
Mhm. Ja gut, das finde ich alles furchtbar, dass wir alles abschalten müssen.
Nein, das ist total cool. Also, wie gesagt, Telegram kommt auch mit einem vernünftigen Web-Frontend an den Start.
Genau, das habe ich
auch gestern. Das ist so angenehm. Ja.
Aber also lassen wir das jetzt hier einfach mal, bevor wir da jetzt in die Schwärmereien kommen, kann man sich auch angucken.
Ja, genau.
Und hat was.
Genau, also das hier Messenger Overflow. Dann käme als nächstes, ich habe das nochmal aufgeschrieben, Lernfabrik. Ich muss dir von einem Ort erzählen, an dem ich am Donnerstag war, der liegt in Bochum an der Uni.
Hast du doch eben schon
beim Essen, ja, erzählt. Aber du schon, aber der Rest der Podcast-Zuhörenden hat das nicht gehört.
Okay.
Ja?
Ich wollte gerade ein bisschen Fotos gucken.
Gut, dann erzähle ich das mal eben. Ich kann mich besonders gut konzentrieren, wenn der Felix auf seinem Gerät rumdaddelt. Also, die Lernfabrik ist ein Teil des Lehrstuhls Produktionssysteme. Der ist angesiedelt.
Oh, Entschuldigung.
Stört. Der stört hier nur heute. Das ist so furchtbar.
Ja, du hast mir den Ball weggenommen.
Wo ist mein Ball? Nee, den Ball, den behalte ich jetzt. Ich weiß genau, was sonst los ist.
Gucken wir mal, ob der noch mehr Wert
hat. Zu den Maschinenbauern dazugehört, Maschineningenieuren dazugehört. Und da war eine Veranstaltung und im Rahmen dieser Veranstaltung habe ich mir diese Lernfabrik angeguckt. Die Lernfabrik wiederum ist so ein Ort, so eine Fabrik, wo halt Maschinen stehen. Die
hattest du schon gesagt, dass du auch Fotos gemacht hast und dass man die bei Twitter sieht?
Genau, das werde ich nochmal verlinken.
Ich suche den Link mal raus, ja? Habe ich was zu tun.
Und
das ist nämlich echt interessant.
Ja?
Guido hat mir das eben schon erzählt. Das ist eine ganz neue... Mach mal weiter.
Das ist halt irgendwie ein Ort, wo man Bauerinnen, die Praxis ihrer Profession näher bringt, also die Maschine selbst. Und diese Maschinen sind halt zum Teil mit Intelligenz ausgestattet, zum Teil eben auch nicht. Also die sind gerade so auf der Schwelle zur Industrie 4.0 und fangen sich an, irgendwie unterschiedlich zu vernetzen. Die haben halt auch irgendwie diese Testumgebung und all die Möglichkeiten, die man da so hat, haben auch so experimentelle Aufbauten. Entscheidend ist aber, dass man sich in so einer riesigen Fabrikhalle wiederfindet. Da stehen auf der einen Seite Schweißroboter.
Kann ich dir kurz eine Frage stellen?
Ja.
Oder eine Bitte?
Ja.
Deine ganzen Links bei Twitter, selbst wenn sie nach Instagram laufen über linkist.com.
Okay, stelle ich aus.
Weil ich habe jetzt das Problem, irgendwie das geht nicht. Und jetzt muss ich zweimal klicken, bis ich dann zu der richtigen
Seite komme. Dann nimm doch den Instagram-Link.
Ja, aber wenn ich da draufklicke, kommt ja erst Linkist-Geschichte.
Ach so, okay.
Und deshalb, ich weiß nicht, was ist das? Ist das dein Twitter-Client?
Der das macht? Kann sein, dass das mein Twitter-Client
ist. Das ist ganz gut, weil du da natürlich so eine Analyse kriegst, wer hat da draufgeklickt.
Nee, da gucke ich nie rein.
Wenn du es nicht drauf machst, weg, weil dann ist es irgendwie irritierend. Ich hatte das jetzt schon ein paar Mal, dass ich irgendwie so dann da drin hängen bleibe.
Okay.
Und auch tatsächlich schon auch gesagt habe,
furchtbar.
Ah, dann ist jetzt nicht wichtig.
Ja.
Weil ich halt oben so eine Leiste habe, die da steht, da kann ich den Text nicht lesen und dann.
Ich mach das weg.
Kannst du ja rausschneiden, was ich jetzt gerade gesagt habe.
Also, das ist ganz spannend, weil. Genau, diese Lernfabrik ist deswegen ganz spannend, weil es...
Wollen wir das immer noch sagen?
Ja.
Okay.
Ganz viele verschiedene Maschinen und also in dieser Fabrikhalle gibt. Und weil sie halt Planspiele dort veranstalten. Und die drehen sich halt um so Themen wie ressourceneffizient oder Lean Management oder hast du nicht gesehen. Und das machen sie auf der einen Seite natürlich mit ihren Maschinenbauingenieuren und Ingenieurinnen. Und das machen sie auf der anderen Seite natürlich auch. Hier in meinem Fall jetzt zum Beispiel mit Betriebsräten oder eben auch anderen Menschen, die in unterschiedlichen Zusammenhängen etwas über die Zukunft der Arbeit lernen wollen. Und dafür eignet sich halt irgendwie ein Ort, an dem man diese Technologien jetzt auch tatsächlich mal vor Augen hat und im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen hat. Also die sind zum Beispiel irgendwie gerade dabei, auf also so eine Technologie, die heißt AppSist, anzuschaffen. Das sind im Prinzip so, so Google-Brillen, so Datenbrillen, die es Menschen ermöglicht, die vorher noch nie an einer bestimmten Maschine gearbeitet haben, dort mit solchen Assistenzsystemen ihnen ja, genau, sie genau anzuleiten, welchen Arbeitsschritt sie als nächstes verrichten müssen.
Übrigens, die Fotos von Guido sind gar nicht so spannend. Die haben ein 3D-Bild, 360-Grad-Bild auf der Webseite. Das ist viel, viel cooler noch.
Ja, okay, dann nehmt bitte das 360-Grad-Bild. Und so eine Technologie, aber auf der einen Seite darüber zu reden, das ist bestimmt ganz interessant, aber sie jetzt im Zusammenspiel mit einer Maschine auszuprobieren, lässt einen nochmal so ganz anders auf so eine Technologie blicken. Und ich glaube, dass das relativ spannend ist, gerade in diesem Feld von Unsichtbarkeit von Technik. Also die digitalisierte Technik, die kann man eben nicht sehen und auch nicht anfassen. Und wenn man dann so darüber redet, dann hat man immer so eine bestimmte Vorstellung davon und unterstellt dieser Technologie häufig auch Dinge, die auf den zweiten Blick vielleicht gar nicht so sind. Und mit so einem Ding wie dieser Lernfabrik kann man halt solche Technologien vor allen Dingen mal ausprobieren und zwar im echten Feld ausprobieren. Und das erscheint mir also auch so vom pädagogischen Ansatz immer dann, wenn wir über die Digitalisierung reden, ein sehr lohnenswerter Blick auf Technologie und wie sie Arbeitswelt oder auch Gesellschaft verändert.
Ich also finde es, also ja? diese, der, das, die Lernfabrik ist ja am Lehrstuhl für Produktionssysteme angesiedelt und es ist wahrscheinlich vor allen Dingen so in dem klassischen Sinne ja eine Fabrik, so ich sage das, was wir als Makerspace so ein bisschen Guerilla-mäßig haben, aber eben für Ingenieure.
Ja.
Das heißt, da kann man lernen, die Maschinen kreativ zu nutzen, zu bedienen, zu warten.
Zu vernetzen.
Zu vernetzen, ja. Also so. Und dass da dieser soziale Aspekt, dieser gesellschaftliche Aspekt von denen, von einem Lehrstuhl für Produktionssysteme mit angekoppelt wird, halte ich für ausgesprochen verantwortungsvoll. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil das eigentlich auch nicht normal ist, dass sich der Ingenieur plötzlich mit soziologischen, erziehungswissenschaftlichen Themen
in dem Studiengang schon
auseinandersetzt. Ja, finde ich lobenswert. Ja. Hätte ich fast Bock, mal hinzufahren.
Ja, müssen wir halt gerne. Also es ist halt echt sehr, also man kommt da rein und man ist richtig beeindruckt.
Ja, vielleicht einfach mal so als Idee, weil das ist ja tatsächlich auch Bildung, Zukunft, Technik, so ein bisschen zu fragen, was dahinter steht.
Ja, können wir uns auch gerne mal vor Ort mit einem Ingenieur unterhalten. Genau,
hervorragend.
Ja, können wir gerne machen. Ja, so viel zu meinem kleinen, zu meiner kleinen Exkursion in die Lernfabrik. Themen. Ja, haben wir SIP und WLAN-Call bei T-Mobile.
Du sollst doch nicht immer die vorgeschlagenen Kapitelmarken noch da erzählen.
Doch, weil...
Das tue ich ja bei dir auch nicht. Du fängst einfach an zu erzählen.
Naja, das hat den Vorteil, dass der geneigte Hörer und die geneigte Hörerin...
Bei meinen Themen weiß, was...
Wenn sie auf die entsprechende Kapitelmarke drückt, weiß, dass sie an der richtigen Stelle ist, weil ich das Thema benannt habe.
Okay.
So,
mach's jetzt...
Ja, nee, brauchen wir nicht. Fang an. Ja? SIP und WLAN-Call bei T-Mobile.
Ich möchte im Folgenden etwas darüber berichten. nein, ich bin auf Twitter jetzt zweimal tatsächlich gefragt worden. das sind unglaublich hohe Feedback-Zahlen, ne? nein, ich bin bei Twitter.
Naja, wer will dich schon was, wer will schon von dir was wissen?
Ja, genau. gefragt worden, wie das mit dem SIP-Client ist und warum ich habe ja jetzt zweimal auch über diesen Acrobits Softone/Groundwire gesprochen und ich würde das gerne mal eben ganz kurz so ein bisschen zusammentragen, weil erst heute auch der Steinbruch nochmal gefragt hatte, wie ich das genau mache und einfach kurze Idee. Also Telefon wird ja auch, wir können ja fast vom Telefon 2.0 sprechen. Mhm. Bei diesem ganzen irgendwie Telefon übers Internet. Mhm. Und wer es noch nicht wusste, die ganzen Telekom-Kunden können sich das neue Betreiberprofil runterladen, was jetzt mit iOS 10 auch bereitgestellt worden ist. Und es ist WLAN-Call freigeschaltet. Und WLAN-Call ist total cool. Weißt du, was WLAN-Call ist, Guido?
Ja.
Hast du WLAN-Call schon angeschaltet?
Nee. Ich weiß gar nicht, wie das geht.
Genau. Und das sieht nämlich dann, ich bin nämlich im Flugmodus, habe WLAN an und bin tatsächlich, ohne mit meiner SIM-Karte eingeloggt zu sein, per Telefon erreichbar. Das steht dann oben mit WLAN-Call statt Telekom.
So, und jetzt sag, wie du es einrichtest.
Nein. Ja, du gehst auf Systemeinstellungen, auf Allgemein,
ja.
Auf Informationen.
Info hier?
Ja.
Okay.
Warte es mal kurz.
Ja.
Ach, du hast, glaube ich, das neue Betreiberprofil schon drauf.
Ja.
Das Betreiberprofil ist 25.1 von der Telekom. Und dann kannst du in Allgemein wieder, also gehst du auf Einstellungen noch zurück.
Ja.
Auf mobiles Netz.
Ja.
Ja, mach mal Flugmodus aus.
Ja. Okay.
Auf mobiles Netz. Und dann gehst du auf Datenoptionen. Mhm. Mobiles Datennetz vielleicht, ich weiß es nicht.
Mobiles Datennetz.
Nein, dann gehen wir wieder zurück.
Hm. Ja.
Weiter zurück.
Nochmal zurück. Okay.
Und dann gehen wir auf Telefon. Also zurück, ich weiß nicht, habe ich das nicht da gemacht?
Ja.
Da, das ist Telefon. Telefon.
Telefon?
Da, genau. Auf Telefon gehen und dann WLAN-Anrufe ist bei dir jetzt noch deaktiviert, kannst du aktivieren und dann bist du in Zukunft über WLAN erreichbar.
Jetzt erzähl.
Was heißt das?
Geil.
Das Schöne ist, also letzten Endes ist das Ganze dieses Voice-over LTE und jetzt bin ich nicht technisch super fit, aber das ist so, entweder es ist SIP oder es ist irgendwie sowas ähnliches wie SIP. Was tut das? Was ist dieses WLAN-Call? In dem Moment, wo ich in einem Raum bin, wo ich wenig Netzabdeckung habe, also Telefonnetz,
ja.
Beispielsweise auf Edge und sonst was. Bei mir zu Hause, beispielsweise auch in meinem Büro, ist es immer so ein bisschen kritisch. Hm. Aber ich ein gutes WLAN habe, springt das Signal eben von Telefonnetz auf WLAN-Netz.
Also von LTE auf WLAN?
Ja, oder von Edge auf WLAN. Mhm. Und ich bin dann über WLAN erreichbar.
Und das geht auch von deinem Inklusivvolumen ab?
Genau, das geht von meinem. Das ist
ach nee, so, das ist ja egal, das ist ja WLAN.
Nicht Inklusivvolumen, nein, nicht Inklusivolumen, aber Telefoneinheiten und sonst was geht das ab. Da läuft Telefon und SMS drüber. Das heißt, ich kann theoretisch also in einem Bunker mit WLAN sein und kann sowohl SMS empfangen wie auch telefonieren, wenn ich dieses WLAN-Call habe.
Was gerade bei uns, weil wir ja relativ viel mit IS zusammen machen, immer total wichtig ist.
Genau. Und es hat ja noch eine andere Sache.
Ja?
Denn das WLAN kann ja theoretisch überall stehen.
Ja.
Und damit habe ich im Grunde genommen die Roaming-Gebühren abgeschafft. Und das sagt die Telekom auch ganz
ach,
klar.
Wie geil ist das denn?
Das heißt, in dem Moment, wo ich ein WLAN habe, spielt es keine Rolle, wo dieses WLAN ist, weil das Telefon kann darüber die Telefonanrufe absetzen, wenn oben WLAN-Call steht. Immer, man sollte zu Hause auch eine Flatrate haben fürs Telefonieren und SMS und sowas, damit das dann nicht irgendwie plötzlich doch teurer wird. Das heißt, ich kann auch Telekom-Kunde, WLAN-Call aktiviert, in Honolulu, in einem Straßencafé mit einem WLAN sitzen und Telefonanrufe von meinem deutschen Inklusivvolumen eben über WLAN machen. Wichtig, wenn ich dann allerdings das WLAN nicht habe, dann wird es halt teuer.
In das Honolulu. Heißt, wenn man sowas tut,
es ist immer eine Fallback-Lösung.
Immer Flugmodus ein.
Genau, Flugmodus ein,
WLAN
ein.
Dann kann man ja gar nicht anders telefonieren.
Genau, das heißt, in dem Moment, wo jetzt das WLAN weg ist, kann auch dann sozusagen das, genau.
Boah, ich fahre ja dieses Jahr nochmal richtig ins tiefe Ausland hinein. Ja.
Holland?
Nee, viel weiter, Gran Canaria.
Oh. Ja? Und da kannst du das ja mal probieren.
Genau, und da habe ich in meinem Bungalow WLAN.
Genau, und damit kannst du sozusagen dann da auch einfach normal weiterarbeiten. Dein Chef wird sich freuen.
Nee, dann rufe ich dich mal an.
Gut, mach das. Allein. Das finde ich gut. Ja? Machen wir mal einen WLAN-Call. Also das ist das eine, das ist ganz nett, weil halt tatsächlich jetzt die Mobilfunkanbieter einfach darauf auch rumswitchen und zumindest für das häusliche und berufliche Umfeld, wo man die Telefone oft nicht so richtig nutzen konnte, weil der Empfang schlecht ist, das funktioniert damit.
So, was, Zip, jetzt, was macht jetzt Acrobits?
Ja, so, Zip ist davon nochmal unabhängig, weil ich kann ja auch sagen, ich mache mir meine Telefonanlage im Netz.
Ja.
Also die meisten, eure Anlage läuft ja auch inzwischen über Zip. Ja, du hast nur hinten in deinem Telefon einen Ethernet-Anschluss.
Den
du auch in den Computer
tun kannst. Kann man mich anrufen.
Genau. Ja. Und diese Telefonanlagen, die sich halt über Zip installieren lassen und online managen lassen, das ist schon extrem praktisch. Ich habe, glaube ich, auch schon davon berichtet. Ich bin bei Zipgate. Man kann sich aber auch irgendwo anders eine holen. Das ist nicht teuer, kostet, glaube ich, so erstmal nichts. Und wenn man telefoniert, irgendwie 1,7 Cent.
Ja.
Und das ist auch sehr praktisch, weil ich damit im Ausland tatsächlich auch unabhängig von WLANs, wenn ich also mobil bin, günstig telefonieren kann. Weil ich ja mir dann irgendwie im Kiosk eine SIM-Karte hole, mir 5 Gigabyte da drauf lade. Das kostet ja im Ausland, wenn man nicht in Deutschland ist, überall ist es relativ günstig.
Ja.
Und dann kann ich über mein ZIP-Client, der sozusagen ein zweites Telefon auf meinem Handy ist, Anrufe empfangen. Mhm. Oder auch telefonieren. Das heißt, ich bin über eine deutsche Festnetznummer im Ausland erreichbar, wenn ich halt Datenvolumen dann verbrauche. Ja. Nicht über meine normale Handynummer. Das ist halt das Problem. Also man kriegt dann auch, das ist so, da muss ich schon vorher so ein bisschen entscheiden, was man macht und wie die örtlichen Begebenheiten jeweils sind. Mhm. Und das Schöne an den ZIP-Clients ist, seit iOS 10 hat Apple mit dem CallKit ein Tool bereitgestellt, mit dem die ZIP-Clients so klingeln können wie die native Telefon-App. Das heißt, es kommt nicht eine Push-Nachricht, die müssen jetzt in die App gehen, um dann in der App den Anruf entgegenzunehmen.
Sondern die App klingelt.
Das macht WhatsApp auch schon.
Ja.
Und das macht eben jetzt auch der ZIP-Client zum Beispiel von Acrobits. Und das sind so die, die man will.
Okay.
Also das sind, Acrobits ist zertifiziert von verschiedenen Leuten, die ZIP machen, also auch hier Freakshow und sonst was, die nutzen alle Groundwire. Mhm. Das ist die etwas teurere App, die dann auch mit Aufzeichnungen und alles ist. Und von Acrobits gibt's, der Link ist in den Shownotes. Das Softphone, das ist ein bisschen günstiger. Das reicht für die privaten Sachen eigentlich aus, weil man ja in der Regel doch keine Aufnahmen machen möchte oder Dateien hin und her schicken möchte. Und das ist ganz cool. Das heißt, wenn du mich jetzt anrufst auf meiner Festnetznummer.
Soll ich das mal machen? Das müsste ich ja jetzt theoretisch auch mit im Flugmodus können, wenn ich mein WLAN einschalte.
Genau.
Ja.
Dann, du hast aber meine Festnetznummer noch nicht.
Habe ich nicht?
Nein, die habe ich dir noch nicht gegeben.
Ach.
Die schicke ich dir jetzt erst rüber.
Ich habe deine Festnetznummer nicht?
Nein. Also meine, ne? So, jetzt ruft die, warte mal eben, jetzt machen wir das mal hier, gehe ich hier raus. Ja. Jetzt ruft die mal an.
Okay, so.
Du bist ja noch nicht über WLAN-Call drin, ne?
Naja. Ja,
machen wir mal. Mal gucken, was passiert.
Also ich habe jetzt den Flugmodus drin, genau.
Abbrechen, nee.
Abbrechen. Ich habe den Flugmodus drin und mein WLAN an. Und eigentlich sollte der jetzt telefonieren über
das. Bei mir tut er das ja auch.
Ja. Ach, bei dir steht dann da WLAN-Call.
Genau, sollte es bei dir eigentlich auch stehen. Gucken wir nochmal eben.
Das ist ja ein Ding. Okay. Hm. Ja, also was wir jetzt gerade, also der ist,
Felix.
Felix heißt er, genau.
Steffen.
hat mir gerade seine Nummer gegeben. Die soll ich dir einmal kurz für alle durchgeben? Eine Wuppertaler Vorwahl. Dann könnte ich die Quersumme vielleicht mal angeben.
Das ist einfach.
So, und mit dieser Nummer versuchen wir jetzt praktisch anzurufen. Und bei Felix steht im Telefon WLAN-Call und zwar mit den mit der Einstellungsvariante Flugmodus ein und WLAN ein. Das heißt, der hat nicht die Möglichkeit, über LTE oder so zu telefonieren, sondern der muss das WLAN dafür nutzen. Aber offensichtlich geht das nicht. Oder?
Bei dir nicht. Ich weiß nicht, warum das bei dir nicht
kannst macht. Du mich mal anrufen?
Also das probieren wir später. Also
das machen wir.
Das letzten Endes ging es ja nur um die Demo. Das klingelt also dann so, wie wenn man normal angerufen wird.
Ja.
Und das ist tatsächlich praktisch. Das macht halt, also diese Acrobit-Software nutzt halt dieses Call-Kit, sich sozusagen ins System da reinzuklinken.
Ja.
Dann ist es sehr nativ. Das heißt, im Ausland mit einer SIP-Telefonnummer, also einem SIP-Gate-Account und einem Datentarif auf der Karte, da kann man die mobile Nummer, die man da bekommen hat, getrost ignorieren.
Ja.
Und einfach seine Festnetznummer, seine deutsche Festnetznummer angeben.
Ja.
Und schön telefonieren. Der Datenverbrauch von SIP ist extrem gering.
Ja.
Und okay, das funktioniert also auch ganz gut mit weniger starken Netzen, zumindest. Ne, wir sind im Ausland und möglicherweise ein bisschen weiter ab von der Zivilisation.
Okay.
Das wollte ich gesagt haben. Wer das Ganze dann eben kombiniert, zum Beispiel mit der Fritzbox zu Hause oder sowas, lässt sich das auch schön machen, sodass man, also der Zipgate-Account ist nicht nur auf meinem Handy registriert, sondern auch auf der Fritzbox registriert. Das heißt also, zu Hause klingelt sowohl mein Handy wie auch
dein Festnetz.
Das Festnetztelefon. Mhm. Und wenn ich auf dem Handy abnehme, hört es auch zu Hause auf, obwohl das nicht beides über die Fritzbox läuft.
Mhm.
Das heißt, es läuft über Zipgate und ich kann theoretisch auch auf Zipgate schon sagen, bitte fang die Anrufe hier ab. Also Zipgate ist tatsächlich so ein bisschen so eine Telefonzentrale, ja, und kann sagen, die Nummern sind geblockt oder die direkt auf den Anrufbeantworter leiten und so weiter. Also das ist ganz spielende Spielereien.
Also ich habe mich ja irgendwie mit Zipgate oder mit Zip-Telefonie in dem Zusammenhang mit Podcast-Aufzeichnungen nochmal tiefer befasst. Danach habe ich mir auch irgendwie meinen Zip-Account gemacht, meinen Zipgate-Account gemacht. Und naja, jetzt ist es angeblich auch in der, also nativ in Reaper, also unsere Aufzeichnungssoftware, enthalten, dass man darüber die Zip-Anrufe über StudioLink direkt empfangen kann.
Bin ich gespannt, müssen wir mal testen.
Ja, genau. So, das ist aber ein ganz schöner Übergang, um jetzt in die letzte Kategorie für den heutigen Podcast vorzudringen, nämlich schöne Apps. Die schönen Apps, damit wird der Felix anfangen.
Genau. Ein Gedanken, den ich hatte. Ich habe so ein bisschen versucht, nach dem Löschen von WhatsApp einfach so, kann man das nicht auch weiterführen? Und manchmal tut weniger auch ganz gut. Also so mal durchzugehen und zu sagen, okay, alle Apps, die ich tatsächlich jetzt nicht angepackt habe oder die, von denen ich eigentlich weiß, dass sie nett sind, aber nicht unbedingt sein müssen, mal runterlöschen.
Ja.
Also einfach so die Anzahl der Apps reduzieren, um dann vielleicht auch festzustellen, welche man auf jeden Fall braucht, aber um einfach so das Gefühl von Zumüllen entgegenzuwirken.
Ja.
Also das ist nämlich auch schön. Also ich habe zum Beispiel alle Navigations-Apps, ich habe ja letztens auch noch von dem Alk Copilot gesprochen, für den Roller und 50er und sowas, total gut. Ja, ist es auch. Aber tatsächlich ist für den alltäglichen Gebrauch die Maps, also die Karten-App, inzwischen so gut.
Ey, die
geht, und die ist richtig gut geworden. Ja.
Oh Mann, ey.
Aber sowas.
Zu der Karten-Apps, zu der Apple Maps, davon redest du, ne?
Ja.
Die sieht schick aus, da gebe ich dir recht. Ja. Aber ich wollte zum Beispiel zu einem Ort in Oberhausen und lass mich dahin navigieren. Sagt irgendwie das Navi so von, jetzt wenn du hier parkst, musst du ungefähr noch 100 Meter laufen, dann siehst du den Ort. Ey, angepisst. Ich musste einen knappen Kilometer die Straße runter, weil diese Apple-App diesen Ort ganz woanders referenziert, als er in Wirklichkeit ist. Dann mache ich Google Maps an, weil ich mir irgendwie denke, wieso, müsste doch schon hier sein, wieso ist hier niemand? Ne? Da war so eine Veranstaltung und ich habe gedacht, hier muss doch irgendwo mal Menschen sehen. Da waren aber keine. Und dann habe ich mir Google Maps wieder angemacht, habe nochmal den Ort gesucht und Google Maps sagt, ach hier, du musst erstmal die Straße runter und laufen und das nicht. Ey, das ging gar nicht.
Also ich bin da bisher ganz gut zurechtgekommen. Aber es mag ja auch jeder seine eigenen Erfahrungen machen.
Weißt du, war nicht so ganz weit weg. Also ne, nur ein Kilometer, ne, so, aber hat mich schon arg angenervt.
Aber gut, ich wollte das nur mal so als Motivation machen. Ich meine, man kann ja einfach mal einmal gucken, wie viele Apps man eigentlich drauf hat.
Ja, das ist überhaupt eine gute Idee.
Der Herr Brombach, dein Ding heißt NSA?
Ist das geil?
Ist lustig, ja.
Weißt du, wie geil
hat das ist, 109, wenn Leute
mit NSA verbinden?
129 Apps drauf.
Ach, steht das unter Info?
Ja.
Ja.
Und der gute Herr Schaumburg hat 56 drauf.
Ja. Ich meine.
Oh, Netzbetreiber übrigens 25,5 habe ich bei mir drauf.
Ich habe 25,1. Das wird der Grund sein, weswegen das gerade eben nicht funktioniert.
Aber dann ist es doch umso spannender, warum der den hier nicht aktualisiert.
Okay. Okay, du sagst also, weniger ist mehr und schmeißt mal eure Apps runter.
Genau.
Jo. Dann lass uns dieses Telefonproblem bitte gleich
aber lösen. Gut. Wahrscheinlich geht es nicht. Nächste, IPG-Mail wollte ich darauf hinweisen, weil wir ja im Moment alle das Problem haben, dass wir unsere GPG-verschlüsselten Mails unter iOS, unter Mac Sierra, nee,
ja,
unter Mac OS Sierra ja. nicht machen können, weil der GPG-Dings doch nicht da ist.
Ja, weil GPG-Mail oder so, ja.
Mit IPG-Mail kann man das Ganze ganz nett auf dem iPhone zumindest machen, um zu gucken, ob die Kündigung oder irgendwas anderes Dramatisches drin ist. Man importiert sich seine
Schlüssel
und die Schlüssel des Gegenübers. Mhm. Und dann kann man da zumindest, ist ein bisschen frickelig und so, aber es funktioniert. Sehr also schön. Ich nutze es dafür auch.
Ja. Für die. Also zumindest im Übergang ist es ja jetzt auch nicht so, dass ein Großteil meines Mailverkehrs verschlüsselt ist, aber es kommt immer wieder vor, dass man sagt, genau für diese Situation will ich nichts anderes als Verschlüsselung.
Ja, und wenn man das nicht auf dem Mac hat, es geht ja tatsächlich darum, wenn man einfach unterwegs ist, dass man mal eben gucken kann, was steht
ja,
da.
Ja.
Dann ein Tipp von Herr Wartenberg, mit dem ich letzte Woche 2 Tage unterwegs war. Ich wusste das nicht. Google Street View gibt es als separate App. Mhm. Und die erlaubt 360-Grad-Aufnahmen, man auch tatsächlich in Google Street View wieder hochladen könnte. Mhm. Das heißt, man kann sogar seine eigenen Innenaufnahmen sozusagen damit machen und so, dass man das dann auch auf Google Street View sehen kann.
Sehr schön.
Aber einfach diese Funktion, ich mache eine 360-Grad-Aufnahme und kann mich dann mit dem Handy auch in dieser 360-Grad-Aufnahme bewegen.
Ja.
Also wirklich auch oben, unten, rechts, links. Man geht dann einmal so rum. Das war ein nettes Feature. Also da hat er mir seinen Campingplatz und sowas gezeigt und das war
cool.
War nett.
Mhm.
Ich einfach darauf verweisen. Also
ich habe das irgendwo auch gelesen. Aber es ist
irgendwie
auf meinem Stammhirn.
Genau, so ist es. Das ist es ja. Deshalb sehr schöne Apps, manchmal auch ganz nett, wenn von außen was kommt. Also vielen Dank, Herr Wartenberg, für den super Hinweis Erinnerung. Auf Google Street View und die 360-Grad-Aufnahmen. Ich habe schon geguckt, Kameras, 360-Grad-Kameras kann man damit auch verbinden.
Ja.
Und da wird es ja richtig spannend, weil man sozusagen mit einem Klick ein Panorama erstellen kann, was ich für Kongresse, für Aktivitäten, für Naturaufnahmen. Manchmal total spannend finde, aber über 300 Euro für so eine Kamera hinzublättern, die per Klick Fotos macht, ist dann doch so ein bisschen
genau. Übrigens,
wer sowas hat und zum Educamp kommt oder wer sowas hat und noch nicht zum Educamp kommt, soll zum Educamp kommen. Ich würde sowas gerne mal probieren.
Also, genau zu diesem Thema 360-Grad-Kameras. Ich war ja auf der Bewegtbild Tagung hat Mediale Pfade zusammen mit Bundeszentrale in Berlin veranstaltet. Bewegt Bildung war das Hashtag und war dort in einem Workshop, der hieß VR und 360-Grad-Videos in der politischen Bildung. Mhm. Und da hat eine Kollegin die Kamera Ricoh Theta empfohlen, verlinken wir auch noch. Ist im Moment so das günstigste, was man bei Amazon kriegen kann, 360,
das ist die,
360 Euro für 360 Grad.
Genau.
Muss man sich überlegen, ist für pro Grad 1 Euro. Ne? So gesehen gar nicht mehr so teuer. ich verlinke das hier auch nochmal unter so. So, und dann habe ich auch noch eine Empfehlung, weil ich dachte irgendwie so, die alle schönen Apps-Empfehlungen, die hier gerade standen hier von Felix. Jetzt mache ich was und dann macht Felix vielleicht nochmal eben kurz Acrobits oder war das schon vorgestellt?
Das hab ich schon, das ziehe ich hier weg und verlinke das bitte in den Shownotes unter den SIP und WLAN-Geschichten, das ist ganz praktisch.
Ralf und ich, wir machen einen Workshop zusammen, übernächste Woche. Und Ralf meldete mich irgendwie am Wochenende an und sagte, du...
Also man muss jetzt dazu sagen, danke Philipp für den Hinweis, Ralf Appelt ist ein Erwachsenenbildner ja inzwischen, glaube ich, auch aus dem tiefen Norden, noch jenseits von Hamburg. Und? Ich muss hier mal, glaube ich, leise machen.
Ja, mach das.
Und wir müssen die Personen vorstellen. Ist bei Twitter unter Ralfa zu finden.
Ja, das stimmt.
Weil ansonsten weiß keiner, wer Ralf Appelt ist oder dass du mit Ralfen, wer ist das?
Ja, ich dachte, Ralf kennt irgendwie
den
halben Globus.
Ja, trotzdem, wir müssen uns ja offen zeigen.
Okay. Also, Ralf Appelt, mit dem mache ich einen Workshop zusammen und der hat gesagt, hier, wir müssen mal planen und hat eben gesagt, guck dir mal Trained On. TrainedOn.com ist jetzt keine App für Mobilgeräte, gibt es noch nicht, aber ist so eine Web-App für einen Browser und damit kann man Seminare planen oder Workshop-Phasen oder sowas planen. Das ist deswegen sehr, sehr cool, weil man mit zu zweit oder zu dritt, je nachdem, wie man im Seminar im Team aufgestellt ist, das halt zusammen machen kann. Und es, ich meine, wem ZIMS was sagen, also das sind diese Ziele, Inhalte, Methoden, Papiere, also dieser Dreiklang, der wird mit dieser Web-App ganz glücklich. Also man kann erstens so Groups anlegen und in diesen Groups kann man einzelne Sessions anlegen und das ist dann sozusagen, also mit Groups sind jetzt keine Menschen gemeint, sondern sind sozusagen gruppierte Sessions mit gemeint. Und du kannst ja diese ganzen Groups verschieben, du kannst aber auch einzelne Sessions verschieben, du kannst diesen Sessions Zeiten zuordnen, du kannst diesen Sessions Ziele zuordnen, Material zuordnen, Verantwortlichkeiten zuordnen, du kannst dir dann irgendwie auch diese Sessions einzeln nochmal umgruppieren, ohne dass dir irgendwie das ganze Ding auseinanderfliegt. Das macht man wahrscheinlich im Moment alles mit irgendwelchen Tabellen. Und das kann man jetzt halt irgendwie relativ schick mit diesem Tool machen, weil es halt alles dran heftet. Also alle Links, die du brauchst, alle Inhalte, die du machst, die Präsentation, die dazu gehört, eventuell das Hintergrundmaterial, das kannst du halt alles irgendwie an deine Session dran klammern.
Ein bisschen Unterrichtsvorbereitung, ne?
Kann man auch für Unterrichtsvorbereitung nutzen, genau. Ist ehrlich gesagt wirklich schick. Würde ich ganz gerne irgendwie mit meinem Promo-Account verknüpfen, sodass, wenn ihr da drauf drückt, ihr mir einen weiteren Monat mit diesem Tool schenkt. Denn letztendlich muss man wissen, dass die Benutzung von diesem Tool relativ teuer ist. Also, ne, wenn man das jetzt halt, ich glaube, es kostet 9 € im Monat. Das ist jetzt so, vor allen Dingen, wenn man sagt, wieso, ein Google Doc geht doch auch, ja, das kriegt man ja umsonst, ist das tatsächlich irgendwie relativ teuer. Ich würde aber trotzdem sagen, es erfüllt in vielerlei Hinsicht genau viele dieser Szenarien, die ich mir seit längerem wünsche. Also das Ding spuckt ja am Ende eben eine Gesamtmaterialliste aus. Ja? Das sind so Dinge, die man eigentlich will. Oder so eine To-Do-Liste und sagt, hier, das sind die Dinge, die du noch tun musst. Ja? Du kannst
ist dir das nicht 9 € wert?
Ja, schon.
Gut.
Also eigentlich schon. Also du kannst dir auch irgendwie so Dinge einrichten wie, du kannst eine Session so bestimmte Kategorien zuordnen. Also das ist eine Übung, das ist Theorie, das ist eine Diskussion oder da machen wir eine Pause, das ist ein Energizer oder so. Um am Ende auch so ein bisschen mal so eine Verhältnismäßigkeit abbilden zu können, dann merkt man irgendwie auch relativ schnell, wenn man so die farbliche Darstellung sieht, ja, wie viele theoretische Teile machst du in deinem Workshop und wie viel Zeit nehmen sie in Anspruch und wie viele Übungen machst du und in welchem Verhältnis steht das? Ja, das ist echt irgendwie eine Hilfe so zwischen so Planungswahrnehmung.
Selbstreflexion.
Ja. Also vor allen Dingen, bevor man das dann durchführt. Ja? Mhm. Also ich merke jetzt gerade an vielen, vielen Stellen, wie nützlich ich das finde. Und ich sage noch in einem anderen Zusammenhang, in dem ich glaube, dass uns das hier innerorganisationell weiterhilft. Ganz häufig werden diese Papiere, sagen wir mal, von jedem irgendwie anders gemacht. Man sagt, mach bitte so ein ZIM-Papier und der eine macht es so und der andere macht es so und so. Und die lassen sich halt nicht so richtig gut unter einen Deckel kriegen.
Und damit,
wenn alle mit so einem Tool arbeiten würden, dann müssten alle sich ja so der gleichen Form beugen. Wenn man jetzt für sich merkt, na, das Tool sagt mir aber nichts, ich würde mich dieser Form ungern beugen wollen, dann sollte man es nicht benutzen. Aber wenn man selbst der Meinung ist, Mensch, das bildet eigentlich ziemlich gut das ab, was ich sowieso, also wie ich gerade irgendwie für mich Bildungszusammenhänge plane, ist das super. Mhm. Und das benachrichtigt dich halt, wenn jemand anders in deinen Sessions rummacht oder überhaupt irgendwie da drin rummacht. Man kann sich gegenseitig Benachrichtigungen zustellen und irgendwie fragen, hier, ich habe zum Beispiel 4 Schritte zu Comics in der Bildung. Fragt Appelt, wieso? Ich sehe nur 3. Ne? Wo ist der 4. Schritt? Und man merkt, okay, blöd, ja. So, und das ist aber eine gute Erinnerung.
Mhm. Ja.
Das speichert man dann irgendwie als To-Do ab und gibt sich dem nochmal hin. Man kann auch irgendwie mehrere Sessions parallel planen. Ja, also es ist auch tatsächlich irgendwie so ein Session-Planungstool. Ist total großartig. Was es im Moment wirklich noch nicht so richtig leistet, ist, so ein vernünftiges Webfrontend abzubilden. Ja? Das heißt, du kannst es irgendwie, du über mobile Geräte funktioniert es halt ehrlich gesagt nicht so richtig gut. Über deinen Browser ist es super. Ne? Mhm. Und es spuckt dir am Ende irgendwie ein PDF aus und sagt, hier ist das alles nochmal im PDF vernünftig sortiert. Du weißt genau, wann du dran bist, du kannst dir das farblich ausgeben und so, es ist toll.
Hast du das auf dem iPad mal probiert?
Nee, ehrlich gesagt noch nicht.
Okay, weil das wäre ja die Frage, ob es tatsächlich
mit einem größeren Display. Ja.
Ob es irgendwo am Display liegt oder ob sie tatsächlich HTML-Sachen nehmen, die auf dem mobilen Gerät nicht so richtig gehen.
Sie bieten irgendwie so eine Library mit Tools an. Man kann auch selbst, also wo so Methödchen stehen, was man so Aufwärmspielchen, die man immer mal gerne macht, die kann man dann einfach hier als neue Ressource hinzufügen und kann sie dann eben auch nach Belieben und mal eben schnell in das eigene Seminar einbinden. Ist toll. Also mir gefällt es extremst gut.
So.
Danke, Ralf. Haben wir noch was?
Danke, Guido. Es war wie immer eine
Danke,
spannende.
Ja.
Achso, du musst erstmal Apps-Spann machen, ne? Reden wir dann da rein?
Ein Apps-Spann. Oh, wir können mal so ein bisschen in den Apps-Spann reinreden. Warte, ich muss mal eben kurz den ein bisschen leise machen.
So. Nein, lass mal.
Ja, warte, dass wir den dann so hochfahren. Wir haben 24 Sekunden Zeit.
Okay? Ich will auch nur Tschüss sagen.
Okay. Also, der Apps-Spann läuft. So, und wir machen ihn so ein bisschen leise, dass wir da noch reinreden können, aber im Hintergrund hört man das schon. Mhm. Felix, es war mir eine Freude.
Mir auch. Ich freue mich und ich hoffe, wir sehen uns alle wohlbehalten am 7., 8., 9., 10. hier in Hattingen.
Genau. Macht's gut. Och, Kacke, jetzt ist der Vorspann, jetzt muss ich den, der ist zu kurz. Wir brauchen einen längeren Vorspann. Ich starte ihn einfach nochmal. Tschüsschen.
Tschüss.